So, pünktlich zum 12.13 Uhr circa sind wir da mit Def Radio 102,6. Heute ist das Sondersendung iPhone. Oder? Nee, warte mal, iPhone nicht. Heute geht es um Lizenzen und zwar GPL, BSD und versuchen wir auch zu gucken, wie das mir aussieht mit Closed Source Dingen und sowas. Heute haben wir zwei Leute bei uns: einmal mich und einmal.
Mich?
Und zwar ist Robert. Ein großartiger Verfechter der GPL und der GNU und der Free Software Foundation generell. Und deswegen werde ich mal gucken, ob ich ihn irgendwie kontra geben kann, weil wir haben schon öfter mal Diskussionen zu dem Thema, ob das eigentlich auch alles in Ordnung ist und ob das alles gut ist. Also, was hast du denn gedacht, worüber du am Ende heute anfangen wolltest?
Vielleicht einen kurzen Überblick, was es noch gibt außer der GPL, dass es ja auch noch Lizenzen für andere Bereiche gibt, vor allem halt die Creative Commons. Spielt eine große Rolle und dass man sich da vielleicht so einen Überblick mal verschaffen kann, wenn man sich noch nicht so damit auskennt, weil es wird schon ziemlich schnell zu so einem Wald, womit sich keiner mehr genau auskennt.
Ja, das stimmt, ja.
Ja.
Besonders
wenn wir den heute
wir
ein bisschen
selber nicht
entflechten können, dann wäre das ziemlich gut.
Nee, gut, also wie gesagt, du wolltest mit den CC-Lizenzen anfangen. Also CC ist halt die Creative Commons und die wird üblicherweise für Medien und so genutzt. Also Programmierlizenzen kommen wir auch später drauf zu sprechen, aber erstmal wollten wir halt kurz über die CC-Sachen sprechen.
Ja genau, weil es gibt für verschiedene Bereiche ein paar Lizenzen, die eigentlich nur dort benutzt werden. Und dazu gehört zum Beispiel die Creative Commons Lizenz. Die wird eigentlich nur da benutzt, wo man von Werken sprechen kann. Also sprich, das hat jetzt weniger mit Software oder mit dem Betriebssystem oder sonst irgendwas zu tun, sondern das sind halt echt Sachen, Musik, Texte, Videos und so weiter. Also im medialen Bereich werden die halt eingesetzt.
Und warum?
Das ist Creative Commons, also das Haupt.
Und warum diese Textlizenzen dann wieder nicht kompatibel sind mit den Programmierlizenzen oder mit den Dokumentationslizenzen? Das sind ja auch wieder so Sachen. Das ist halt, weil das halt so ein Wald ist voller Lizenzen mit allen möglichen Inkompatibilitäten und Kompatibilitäten. Deswegen haben wir uns gedacht, dass wir einmal so eine Sendung halt machen, weil das echt schwer zu durchschauen und halt auch super interessant ist, warum man jetzt eine Lizenz über eine andere wählt, weil oftmals ist da ein riesengroßer philosophischer Gedanke dahinter, der halt in einem kleinen, ja, also nicht so klein vielleicht bei GPL, aber in so einem kleinen Text halt gebannt wurde und halt eine ganze Bewegung im Endeffekt
dahinter steht
halt, ja.
Ja,
nee, cool. Also dann viel Spaß mit der CC-Sachen, weil ich bin ja persönlich überhaupt nicht so ein, ich kenne mich ja nicht so gut aus. Ich meine, ich weiß zwar, dass wir eigentlich immer hier CC-Musik spielen. Und
meistens. Ich habe auch schon ein paar Sachen angebracht.
Ja,
nicht ganz.
Also meistens spielen wir CC-Sachen und also auf jeden Fall spielen wir keine Sachen, wo wir keine ausdrückliche Erlaubnis haben.
Ja.
Oder halt.
Heute haben wir nur Creative Commons Musik.
Ja. Und da kommen wir auch noch später drauf rein, was das eigentlich heißt, weil Creative Commons ist ja wie gesagt auch nur eine Familie, aber Creative Commons hat ja eine Basis, die immer wahr ist.
Ja, genau.
Ja.
Gut. Die ist gerade für uns ziemlich wichtig.
Genau. Nee, also wenn du möchtest, dann fang ruhig an. Ich bin noch ein bisschen am Rumspielen hier.
Okay, also erstmal soll man es klar wissen, dass die Creative Commons eben nur für Werke eingesetzt wird, dass man das nicht verwechselt irgendwie mit Programmen, dass da ein Programm unter der Creative Commons steht oder so, sondern das sind halt echt nur Werke, die man nicht so wie Software benutzen kann in dem Sinn, sondern eher konsumieren. Und wie du schon gesagt hast, es gibt halt ein paar Sachen, die sind, wenn Creative Commons dran steht oder drauf steht, die sind komplett klar. Und das sind halt, also die Freiheit, dass du das konsumieren darfst, wie du willst. Du darfst es auch aufführen.
Mhm.
Und darfst es auch weitergeben.
Ja.
Also du darfst es den Leuten verteilen. Jetzt gibt es natürlich noch ein paar Sachen, die.
Das sind aber die drei Sachen, die schon ultra wichtig sind normalerweise.
Ja, also das deckt schon mal das Wichtigste ab. Also da gibt es aber jetzt noch verschiedene Möglichkeiten. Also Sachen, die noch optional dabei sind, die sind für den Urheber wichtig, weil er seine Rechte ja durch so eine Creative Commons Lizenz nicht abtritt. Also das ist nicht so, dass man sagt, ich habe eine Creative Commons Lizenz benutzt für meine Musik oder was auch immer und jetzt gehört es einfach der Welt und ich habe nichts mehr damit zu tun, sondern der bleibt der Urheber und hat auch weiterhin noch bestimmte Rechte und die Creative Commons überlässt ihm da auch noch die Möglichkeit, diese noch weiter also zu tragen. Und da gibt es eben diese verschiedenen Zusatzeinschränkungen zur Creative Commons, die man da dranhängen kann einfach. Da gibt es verschiedene Kombinationen. Das sind vier Stück, also vier Attribute, so Bausteine, ja, die man dann noch so dranhängen kann. Ein paar machen gesamt gesehen keinen Sinn. Also im Endeffekt gibt es eigentlich sechs Kombinationen, die realistisch sind. Mhm. Und um die Bausteine einfach mal zu nennen, also der einfachste Baustein ist der BY-Baustein. Also dann steht immer dran irgendwie CC für Creative Commons und BY. Das sieht dann aus wie so ein kleines
Männchen,
genau. Also ja, das können wir vielleicht auch noch kurz sagen, dass die Creative Commons, das ist einfach wie ein normales Copyright-Zeichen, so ein Kreis mit einem C drin.
Ja.
Plus ist statt einem C sind zwei Cs drin. Das steht dann für Creative Commons. Und dann eben dieser Baustein, wenn ich den benutze mit dem BY, heißt, ich muss den ursprünglichen Autor nennen. Also der muss in einem Zug irgendwie auch genannt werden, mhm, oder verlinkt werden, je nachdem, ob das jetzt, wenn es ein Printmedium ist, dann muss es halt draufstehen. Wenn es eine Webseite ist, dann sollte ein Link irgendwo zurückführen. Und also, dass auf jeden Fall die Attribution da ist.
Ja. Und das ist ja auch was für Künstler interessant ist.
Genau,
aus dem Grund halt, weil ich mache hier tolle Musik. Wenn ich nur CC wählen würde, dann könnte jeder die nutzen, jeder aufführen, er muss mich aber nicht nennen. Wenn ich aber diese freie Promotion haben möchte, dann sage ich halt hier, das By-Tag, und dann muss halt nur irgendwie auf der Webseite halt stehen, dass ja, Lied so und so von Interpreten so und so.
Mhm.
Das ist im Endeffekt alles. Oder muss auch ein Link auf die Webseite von dem Typen mit der Original zurück.
Da gibt es keine so ganz harten Gesetze. Also du musst genannt werden oder verlinkt werden, ja. An welcher Stelle das ist und wie prominent das ist und so, ich meine, das ist immer Ermessenssache, zumal du ja auch Sachen, sagen wir mal, eben Print ist ein gutes Beispiel, da kannst du gar keinen Link setzen
oder
so. Und also
besonders keine.
Also erfahrungsgemäß würde ich auch sagen, die meisten Leute, die Creative Commons einsetzen, die sind natürlich keine großen Corporations, die einen dann großartig verklagen. Das ist jetzt nicht, dass man sich darauf verlässt, aber
ja.
Ich glaube, man sieht es in der Creative Commons Community oder wie auch immer nicht so streng. Also ich denke, das ist was Natürliches, dass man an irgendeiner Stelle den schon erwähnen wird und dann ist es okay.
Ja, okay.
Ja. Okay, also das ist der erste Teil, der noch der einfachste ist. Dann gibt es noch den Non-Commercial. Das heißt, du hängst einfach nur noch zusätzlich eine Bedingung an das Nutzen von deinem Werk. Du willst nicht, dass irgendjemand Geld damit macht, also in irgendeiner Form. Das ist eigentlich auch, ja, kann man eigentlich verstehen, wenn man selber vielleicht auch davon profitieren möchte oder so, dann kann man das Attribut noch dranhängen und dann natürlich versteht sich das von alleine, falls jemand doch Geld machen möchte, also irgendjemand fährt total auf irgendein Lied oder so ab und möchte es in seinem Werbespot oder wie auch immer verwenden, dann spricht ja auch nichts dagegen, dass man sich an den Originalautor wendet und den dann fragt. Also diese Option gibt es dann ja immer noch. Also das
weil ist halt die originale Rechte halt
genau
bei dem Autor
bleiben. Die Urheber hat er ja immer noch.
Ja.
Nur mit dem Non-Commercial, das Kürzel ist NC und das Bildchen, das sieht aus wie ein, je nachdem wo man ist, also in Amerika ist es halt ein Dollarzeichen mit einem Strich durch, in Europa ist es ein Eurozeichen.
Das wäre immer nur ein Dollarzeichen, okay.
Nee, in Japan ist glaube ich so ein Yen-Zeichen.
Echt? Ja, okay, cool.
Ist eigentlich auch eine klare Sache. Ich denke, das ist auch was, wo man sich gut mit arrangieren kann, weil warum nicht? Und ja, wenn man schon Geld hat und Geld machen will, dann finde ich es auch okay, wenn man andere, die daran beteiligt sind, auch vom Gewinn her daran beteiligt. Also
klar, also es gibt definitiv Gründe, warum man das wählen kann und man kann es wählen und man kann es auch kombinieren mit denen, die jetzt auch noch danach
richtig folgen. Richtig, und es ist, man muss so auch sagen, es ist noch eine leichte Motivation für Leute, Sachen auch nicht kommerziell zu machen. Also was ich jetzt rein von der Ideologie her auch nicht so schlecht finde. Also nicht, dass ich komplett gegen Kommerz oder sonst was bin, aber ich finde, das ist...
Die bösen Corporations, ne?
Ah, genau.
Die kommen und holen uns. Ne, klar. Also, ne, gut.
Ja. Okay, also das ist das BY und das Non-Commercial. Dann gibt es noch, das heißt No Derivative Works, deshalb ist der Kürzel ND.
Okay.
Das heißt, wenn du keinen Bock hast, dass irgendjemand mit den Sachen, die du gemacht hast, anfängt es so zu remixen oder irgendwie rumzuwursteln oder das irgendwie irgendwo zu verbacken, weil du findest, dass dein Werk als Ganzes steht, das ist fertig und da soll nichts mehr dran geändert werden.
Ja.
Also was auch ein nachvollziehbarer
Da tun sie jetzt aber Fragen auf, weil wie sieht das aus mit den, ich meine, das ist natürlich jetzt amerikanisches Recht und deutsches Recht ist natürlich unterschiedlich, aber Fair Use in dem Zusammenhang, wenn du jetzt ein Werk hergestellt hast, nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, was jeder kennt, Chocolate Rain, ist CC. ND ist es wahrscheinlich nicht. Die Leute haben dann halt davon Remixes gemacht und haben dann neue Videos reingebaut und all sowas. Wie viel wäre davon möglich, wenn es trotzdem ND wäre? Weil Fair Use ist ja so ein Recht, das man ja im Endeffekt hat.
Ja, das ist echt schwer. Also ich
kommt wahrscheinlich auch mal drauf an, wo man ist.
Ich kann mir vorstellen, dass es dann eine klare Formulierung gibt. Also dass ein abgewandelte Werke, ab wann es ein abgewandeltes Werk ist. Meine Definition wäre jetzt, wenn ich dann, wenn der Anteil, den ich jetzt an einem neuen abgewandelten Werk habe, wenn der geringer ist als der von dem ursprünglichen. Das heißt, wenn ein Großteil meines neuen Werkes eigentlich das andere ist, dann würde ich sagen, das ist derivative, aber
ja. Also ich weiß, das sind so Sachen, die man halt so mitkriegt, wenn man mal so im Internet halt ein bisschen rumguckt und sowas. Wenn du halt, zum Beispiel nur ein Beispiel, eine Serie oder sowas, wenn die halt kleine Ausschnitte davon nehmen, dann sagen die großen Firmen eigentlich auch nichts dazu. Okay, hätte er 2 Minuten mal rausgezogen. Wenn er aber die ganze Episode hochlädt, dann ist es eben nicht mehr Fair Use und dann gehen sie halt hinterher. Deswegen, also Fair Use ist wahrscheinlich auch schon, also ich meine, über 2 Minuten, natürlich wenn es ein Lied ist, dann sind 2 Minuten ja schon meistens die Hälfte oder mehr.
Also ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man es ganz genau nimmt, dass du dann schon ziemlich schnell über die Grenze trittst, wo du sagst, das ist jetzt benutzt du das aber nicht mehr einfach nur so, sondern du hast es jetzt ein abgewandeltes Werk gemacht. Könnte ich mir vorstellen. Auf der anderen Seite wieder, ist wieder der gleiche Punkt, ich kann es mir nicht vorstellen, dass irgendjemand aus der Creative Commons Szene so ungefähr da super schnell Stress macht. Also,
ne, klar. Also momentan die Creative Commons Szene, die momentan da ist, von den Leuten halt die
momentan.
Auch.
Ja, ich meine, das kann immer passieren, aber ich glaube, dass da macht jetzt die ganze Lizenzumgebung in der Hinsicht keine Ausnahme. Das ist wie immer bei so Sachen, das ist halt echt Auslegung und ein gewisses Risiko hat man irgendwie immer.
Ja.
Zumal das ja auch noch ziemlich neu ist und da gibt es jetzt nicht so viele Präzedenzfälle, wo das jetzt ganz klar gemacht wurde. Und ich glaube, es ist auch nicht damit zu rechnen, dass in absehbarer Zukunft die Gerichte nur noch Streitfälle von Creative Commons Teilnehmern oder so haben. Also von daher.
Na gut. Ja. Und jetzt kommt der letzte geile Baustein oder gibt es noch 2?
Das mit dem No Derivative Works, das wie das aussieht, das ist auch ein Kreis wieder, so ein kleiner Kreis mit dem Ist-Gleichzeichen.
Ja.
Und das
durchgestrichen.
Genau, das ist so durchgestrichen, dass man
denkt, dass man nur. Okay, das ist natürlich. Also die kleinen. Und die gibt es auch. Also es gibt ja die CC-Lizenzen, die sind ja meistens wahrscheinlich ein bisschen längerer Text und sowas. Ich weiß nur, das hat mich immer bei den CC-Lizenzen sowas von gefreut, dass sie haben diese Human-Readable-Version davon. Ja, also menschenlesbare Version, wo einfach nur diese kleinen. Die 4 Icons hinkommen und steht dann, okay, du darfst nicht das, du darfst nicht das, du darfst nicht das und du darfst das, 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 das. Das sind super kleine Texte. Und die zeigen halt, das darf ich.
Stimmt, das geht ab. Also die haben sich da echt super viel Mühe gegeben, auch bei der Webseite. Du kannst, auch wenn du Künstler bist und du bist dir unsicher, du kriegst es erstmal dort, wie du gerade gesagt hast, echt gut erklärt. Natürlich sind auch die ganzen Texte. Und was dann sehr angenehm ist, du kannst wie so ein Wizard dich durchklicken und sagen, okay, ich möchte das erlauben und das optional und so. Klickst du dir das einfach zusammen und am Schluss baut dir die Webseite sozusagen genau die richtige Lizenz für dich und erklärt es dir, während du es machst. Das heißt, es ist überhaupt nicht notwendig, dass du vorher schon dich super gut auskennst. Und das finde ich auch, ist auch in Sprachen übersetzt in sämtliche und so. Ja. Also von daher ist halt.
Diese Wizards sind meistens recht cool. Also wenn sie halt auch was Richtiges darstellen am Ende.
Ja, ich finde das echt eine Lizenz, die man, die kann man so aus dem, weiß nicht.
Aus dem Ärmel schütteln.
Ja, die kann man so aus dem Ärmel schütteln, genau. Die kann man einfach sofort benutzen und ich glaube, das kann man von sonst keiner Lizenz eigentlich behaupten, weil das ist immer.
Nee, das Gute an der CC-Lizenz ganzen Geschichte ist natürlich, weil das, was da steht, ist halt, dass das so ist. Wenn du mit den Programmierlizenzen halt kommst, dann sind halt diese ganzen, dann kommen diese ganzen, du darfst nicht mit das hier linken, du darfst nicht mit das hier linken. Es gibt halt keine Human-Readable-Form, weil die sind halt Lizenzen, die sollen halt, das klingt natürlich jetzt ein bisschen abgehoben, aber das sind halt so Lizenzen, die sollen halt vor Gericht auch funktionieren. Da kannst du halt keine abgewaschene Version hinhängen irgendwo, weil dann denken Leute halt, das stimmt und dann, weißt du, was ich meine?
Gut, ich glaube, es hängt aber auch damit zusammen, dass es ein wesentlich technischeres Umfeld ist. Also da ist viel mehr möglich und
natürlich, das hat wahrscheinlich auch damit zu tun. Es gibt halt, also meines Wissens nach gibt es keine von diesen Human Readable Sachen für, ich meine natürlich die BSD-Lizenz, die ist schon Human Readable, weil sie halt so kurz ist. Oder die mit BSC Modify und sowas.
Ja, das ist die Ausnahme.
Ja, klasse. Nee, aber gut.
Ja, und dann können wir noch das letzte besprechen. Das ist die Same Attribution, jetzt weiß ich das Englische gar nicht.
Ich kann es mal gucken. Obwohl es, Attribution ist ja schon das
Byte. Ich kann es einfach erklären. Okay. Und zwar, der Zweck davon ist, dass man sagt, dass die gleiche Lizenz beim Wiederweitergeben auch eingesetzt werden muss, wenn ich es remixe.
Ah, okay.
Also das heißt, so wie man das Attribut dabei hat, lässt man auf jeden Fall Derivate von seinem Werk zu. Nur man spricht also noch aus, dass man sagt, wenn Derivate entstehen, dann müssen sie auch unter der gleichen Lizenz sein.
Ja.
Das ist dann eben dieser Copyleft-Effekt.
Und wenn man das dann bei einer ND-Lizenz macht, dann hat man irgendwie
Spaß gehabt.
Ne, lustig, okay.
Genau, und das sind eigentlich die vier. Und dann gibt es, also, da kann man jetzt vielleicht nochmal ausführen, was die sechs Kombinationen sind. Das erste hatten wir schon gehabt, da ist eigentlich alles erlaubt, man muss niemanden nennen, man darf alles machen, man kriegt nichts gesagt, was man mit abgewandelten Werken macht.
Das SA ist Share Alike.
Share Alike, genau, okay. Mhm. Dann gibt es das Byte, die einzige Bedingung ist, man muss nennen, wer der Urheber ist und verlinken. Dann gibt es eben diese By, und also By kann man dazu sagen, ist eigentlich dann immer dabei. Das ist bei allen anderen.
Ja, okay. Also bei allen, die oben drauf bauen.
Genau, dann gibt es dann die nächste Stufe, ist, dass man By gemischt hat mit Non-Commercial oder mit Share-alike. Und dann gibt es nochmal die By, Non-Commercial und Share-alike. Oder By, Non-Commercial und No Derivative Works. Also man muss sich die eigentlich nicht merken, aber es ist meistens gut zu wissen, es gibt nur sechs.
Ja. Und weil meistens halt sowieso ein Link irgendwie auf der Webseite ist,
genau,
die darin zeigt zu der Human Readable Form
von dem. Und das Schöne ist, man sieht auch meistens schon allein, wenn man den Link sieht, dadurch, dass es diese Kürzel sind mit den zwei Buchstaben jeweils, ist es total transparent, also man erkennt es dann sofort.
Ja. Jo. Auf jeden Fall ist das besser, als wenn jeder Einzelne sich eine Lizenz zusammenfrickelt.
Auf jeden Fall. Das, ja.
Weil das ist ja auch einer unserer Punkte, die wir heute halt erzählen haben, warum brauche ich überhaupt eine Lizenz? Ich meine, bei Medien, da kann ich, muss ich wie gesagt sagen, da bin ich jetzt nicht so hinterher, da verstehe ich jetzt nicht alles. Aber bei Programmiersoftware, oder nicht Programmiersoftware, bei Software generell, braucht man halt Lizenzen, um zum Beispiel No Warranty Claims zu machen. Das heißt, wenn die Software jetzt irgendwas kaputt macht, weil zum Beispiel, keine Ahnung, du nutzt es irgendwie.
Jetzt fangen wir ein neues Thema an.
Achso, bist du noch nicht fertig?
Aber da können wir doch einfach jetzt mal kurz ein Creative Commons Lied spielen zwischendurch.
Ah klar, können wir machen. Machen wir das, ja.
Okay, und was ihr jetzt hört, ist...
Das ist Nummer 1, oder?
Ja, genau, macht das erste Lied.
Okay.
Das ist Jóvenes y Sexys. Heißen die Jungs, die das machen. Und das Lied heißt El Reloj. Das ist die Uhr.
Und wir sind wieder da bei Def Radio 102,6.
Wer sich das Lied runterladen will, der kann natürlich nach der Sendung die ganzen Links sich angucken und die Musik runterladen.
Das könnt ihr machen, ja. Ansonsten, ich war ein bisschen überstürzt, wir gehen noch nicht zu den GNU, GPL und so Sachen, sondern wir sprechen noch mal ganz kurz über die Public Domain, also die Public Domain Gemeingut halt, was für Projekte die so hervorgebracht hat und dann vielleicht noch mal ganz kurz die GNU FDL, also was bei Wikipedia eingesetzt wird und dazu habe ich mir gar nichts durchgelesen, scheiße. Können wir nicht, fangen wir mal mit dem Public Domain Zeug an.
Ja, Gutenberg. Ich denke, das ist das, weil wenn man das schon so unterteilt, dass man sagt, wir haben auf der einen Seite die Werke, auf der anderen Seite, also Werk allgemein, multimedial, und dann haben wir noch die Programme oder Software,
ja,
dann lohnt sich auch noch zu erwähnen, eben, dass zum Beispiel diese Public Domain ist nochmal ein ganz anderer Bereich. Ich weiß nicht, wie wird man dem am besten umschreiben?
Also, das ist das, also das deutsche Wort Gemeingut, Allgemeingut, das ist eigentlich schon eine perfekte Umschreibung. Das heißt im Endeffekt, du gibst es einfach der Gesellschaft, es hat keinen Autor mehr. Also das ist halt, wenn man in Amerika Public Domain setzt, hat es keinen Autor mehr. Es gibt halt kein Copyright drauf mehr, weil es halt der Allgemeinheit gehört. Es ist einfach nur, es gehört der Menschheit oder wie auch immer. Es gehört halt den Leuten, die in dem Land, in der Jurisdiktion halt leben.
Wie die Höhlenmalereien von irgendwelchen.
Genau. Oder da gab es irgendwas mit einer engen Geschichte mit Mein Kampf. Sollte auch mal der Allgemeinheit gehören, aber ich glaube, es gehört immer noch irgendwie dem bayerischen Innenministerium oder sowas.
Aber was liest denn du für Sachen, ey?
Ey, hallo? Muss ja mal gucken, was da abgeht, ne? Nee, also allgemein gut heißt im Endeffekt, das gehört niemandem, es gehört allen.
Genau, also das habe ich übrigens auch gesehen auf der Creative Commons Seite. Gibt es auch als Logo oder als Möglichkeit, seine Sachen zu...
Also du meinst diesen Regler, der zeigt, hier ist das Copyright?
Ja, auf jeden Fall gibt es da Grafiken und so weiter, um das auch definitiv so ausschildern zu können, dass du, oder es wird ja auch angeboten. Mhm. Das heißt, Public Domain sollte auch ein leicht zu erkennendes...
Zeichen sein.
Ja, Zeichen sein. Das ist eben PB in so einem kleinen PD. Kreis drin. Ja.
Ja, das B und das D, das kennen wir, ne? Ne, PD, ja.
Genau, dass man das halt auch sieht. Ich meine, weil bisher, wenn man irgendwas hat oder so und das ist Public Domain, dann erkennt man das ja meistens nicht. Das ist auch ein Problem oder das ist nicht sofort offensichtlich.
Ja, genau, weil generell, wenn du kein Copyright siehst, dann musst du mal annehmen, es ist ein Copyright drauf, genau. Darfst es nicht nutzen. Weil es gibt halt, deswegen ist ja der Grund, warum wir Lizenzen halt brauchen, ist ja, dass generell musst du annehmen von allem, was du liest, das ist copyrighted. Du kannst es zwar durchlesen, weil es gibt meiner Meinung nach, es gibt halt NDAs und sowas, aber generell ist es ja alles erlaubt, was man sieht, das kann man halt lesen. Das kannst du ja normalerweise auch gar nicht unterbinden. Weil Lesen ist halt so in einem Menschen, also aus den westlichen Ländern, die halt von Geburt an, ja von Geburt an nicht vielleicht, aber von der Schule an halt lesen können, die können es gar nicht unterdrücken im Endeffekt. Also zum Beispiel deswegen funktioniert Werbung auch so toll. Du guckst irgendwo hin und scheiße. Jetzt habe ich das gelesen. McDonald's hat also wieder ein Angebot. Ja. Jetzt müssen wir gucken, wie kommt denn eigentlich so ein...
Man macht das sogar schneller, als man Bilder wahrnimmt. Also wenn du irgendwo ein Bild hast und einen Text, die beide gleich gut erkennbar sind, rein technisch, nimmst du zuerst den Text wahr.
Wahrscheinlich, weil du einfach so bist halt drauf trainiert.
Ja.
Du bist halt Lassie.
Ja.
Nee, aber also warum, also das Gute in Amerika ist ja, dass du, deswegen haben die wahrscheinlich das PD-Logo, weil du kannst halt Werke in die Public Domain legen in Amerika. Das kannst du in Deutschland nicht. In Deutschland kannst du als Copyright-Mensch kannst du keine Rechte abtreten. Also du kannst die nicht an die Allgemeinheit abtreten, Entschuldigung, weil du kannst sie anscheinend schon übergeben an jemanden. Oder wie war das? Nee.
Du kannst auf jeden Fall nicht
das Urheberrecht verlieren. Ja, genau, du kannst aber alle Rechte abgeben, aber das Urheberrecht, das behältst du immer noch.
Genau.
Deswegen gibt es in Deutschland halt dieses Allgemeingut oder Gemeingut, gibt es halt erst, nachdem du 90 Jahre oder 70 Jahre tot bist. Und dann fällt es halt in das Gemeingut, außer unter bestimmten Situationen. Wie zum Beispiel wahrscheinlich jetzt mit dem... Das Problem ist, ich kenne mich dann nicht ganz aus, wie man das behalten kann. Weil irgendwie kann man das nämlich behalten, weil das habe ich schon öfter mal gelesen. Man kann das Copyright auch von einem Verstorbenen irgendwie behalten, wenn man dauernd hinterher ist, dass man das halt sagt, nee, das gehört uns, unsere Familie, wir haben darauf Wert.
Gut, wahrscheinlich sind es Spezial...
Natürlich sind es Spezialfälle. Ich sage nur, es geht, aber irgendwie geht das schon.
Aber man sieht, es ist schon problematisch über Grenzen hinweg, dass verschiedene... Gesetze greifen und so weiter. Und das ist natürlich auch ein Punkt oder eine Stärke von der Creative Commons, weil die halt international ist, dass in jedem Land das gleich gewertet wird, wenn Creative Commons...
Ja, sie ist halt so weit international, dass man sie überlesen kann, ob sie auch überall schon getestet wurde, ob sie auch überall hält. Das ist halt die Frage. In Deutschland funktioniert sie. GPL Violations mit Harald Welte ist ein Projekt, was funktioniert. Und die Leute von Busybox sind, glaube ich, Amerikaner. Die haben es, glaube ich, auch in Amerika schon hingekriegt.
Gut, das ist, glaube ich, eigentlich Creative Commons.
Ich meine GPL.
Ja, gut.
Die GNU.
Ja.
Hast du gerade... Oh, Entschuldigung. Ich bin ein bisschen konfus.
Ja, aber die Probleme teilen sich die ganzen Lizenzen ja. Also, ja, dass die immer damit zu kämpfen haben, dass die lokalen Gerichte diese Lizenzen auch anerkennen. Weil immer so ein bisschen die Gefahr ist, dass die Leute denken, ja, das sind so ein paar Web 2.0-Spinner, die irgendwie meinen, da so Texte aufzulegen und so. Und dann, wenn man Pech hat, hat man halt so einen alten Richter irgendwie da, der von nichts eine Ahnung hat.
Aber dieses Public Domain Zeug, was ich ja, finde ich ja super interessant, weil es gibt das Projekt Gutenberg. Das sind Werke von Autoren, die seit über 70 Jahren tot sind.
Ja, das ist eine gute.
Und da kannst du dann halt Sachen durchlesen wie Arthur Conan Doyle mit seinen ganzen Sherlock Holmes Reihen. Kamasutra kannst du durchlesen.
Yeah!
Das ist, glaube ich, einer der ältesten Werke, die die haben, weil das halt schon über 3000 Jahre alt ist. Hat keine Bilder, aber anscheinend hilft das schon. Auf jeden Fall da gibt es halt wirklich super viele Werke, die man sich durchlesen kann. Alles von Mark Twain im Endeffekt.
Gutes Beispiel ist auch archiv.org. Die hosten auch einiges.
Stimmt, ja.
Und die haben vor allem auch Filme.
Ja.
Habe ich gesehen. Und,
die hosten auch nicht nur Public Domain, sondern. Oder,
oh, die hosten sie, viel, ja.
Das gibt auch manche, es gibt auch BBC-Dinge, die sie hosten. Also BBC, die liefen erst auf BBC und jetzt haben sie, jetzt lesen sie auf archive.org. Ob das daran liegt, dass der Typ, der die gemacht hat, so gut verhandelt hat mit den Rechten, dass er die halt behalten durfte und deswegen halt nach archive.org.
Nee, die hosten auch Creative Commons Sachen zum Beispiel.
Achso, okay.
Die hosten ja alles Mögliche, die crawlen ja auf das Internet ab und machen Kopien.
Also archive.org ist auf jeden Fall die Webseite, die alle Webseiten archiviert.
Ja, way back.
Wenn der Robot das erlaubt, glaube ich. Was macht archive.org? Genau, die machen auch noch Vorträge von Vorträgen. Die machen Videos von Vorträgen hosten. Also wenn zum Beispiel MIT oder so Vorträge macht, dann nehmen die es meistens auf. Und wenn das nicht in einem scheiß Format ist, dann nimmt archive.org das auch auf in ihr Format. Und dann kannst du angucken.
Ja, das ist schon ziemlich eine Fundgrube.
Archive.org ist klasse.
Was also,
ist ein bisschen schwer zu navigieren, finde ich. Aber
ja, was ich aber letztens gefunden habe, ist, also Miro, kennt man wahrscheinlich schon.
Democracy Player.
Miro.com, ja genau, früher hieß der Democracy Player.
Damals, als er noch nicht funktioniert hat.
Jetzt ist er schon besser geworden. Also ich finde, man kann den richtig gut benutzen jetzt. Und der hat halt auch diese ganzen Kanäle, wenn man da mal nach den Kanälen sucht, Public Domain oder Movies oder wie auch immer ich da drauf gestoßen bin, da kann man sich eben so einen RSS-Feed von den Movies der Public Domain abonnieren und kriegt zum Beispiel sämtliche Cartoons oder so, Popeye, Pipapo und alte Filme halt auch, die 1940, 30 oder weiß der Teufel was. Und kann sich die halt alle runterladen, direkt von archiv.org. Und das ist schon cool. Natürlich kann man da auch samplen, falls man irgendwelche Videomaterial braucht oder zum Musik machen und so oder zum einfach angucken. Es sind auch wirklich gute Filme dabei, also so ist es nicht.
Edgar Wallace.
Ja, zum Beispiel. Aber dem weiß ich es nicht.
Nee, also wie gesagt, das Projekt Gutenberg hat halt jetzt auch, weil es hatte ja auch manchmal vorgelesene Werke da.
Das ist dann aber LibriVox.
Nee, nicht nur. Also Gutenberg hat auch direkt, also die haben natürlich diese automatisch generierte, also wo die halt so ein Text-to-Speech-Programm laufen lassen. Dann kannst du das runterladen, das ist die Roboterstimme, die ist wahrscheinlich sehr monoton, sehr unlustig anzuhören. Außer du bist irgendwie so ein Stephen Hawkins-Freak oder so. Aber ansonsten, die haben auch manchmal einfach nur so die vorgelesenen Werke von irgendjemandem, der gesagt hat, nö, das lege ich halt auch in die Public Domain. Aber es hat auch ein Schwesterprojekt jetzt, das ist, was du ansprechen wolltest, das ist LibriVox. Das sind welche, die...
Ach, das ist entstanden aus dem Gutenberg, oder wie?
Ob es daraus entstanden ist oder einfach nur, die nehmen ja im Endeffekt nur Gutenberg-Werke und lesen die vor. Also deswegen, man kann schon sagen, das ist ein Schwesterprojekt. Es gibt natürlich noch mehrere von den LibriVox-Varianten, die halt Public Domain-Texte nehmen, vorlesen und das resultierende Werk auch wieder in die Public Domain legen. Aber LibriVox ist definitiv das, was am meisten Bam dahinter hat. Mhm. Also das, was ich momentan so daraus verstehe. Und was auch super geil ist, also die nehmen sich halt, keine Ahnung, nehmen wir Mark Twain oder wie auch immer, dann lesen sie das vor. Und dann gibt es halt Projekte, die machen das, eine Person liest ein ganzes Buch vor. Oder es gibt Projekte, jeder nimmt ein Kapitel. Oder ja, Sätze machen die wahrscheinlich noch nicht. Aber es gibt halt das Problem, dass manche wollen es halt echt professionell machen. Also richtig mit Studien und sowas. Und manche machen halt einfach nur in ihren Laptop reinlabern und dann gucken wir, ob was rauskommt. Was natürlich ein bisschen ungünstig ist, aber besser als nichts, würde ich mal sagen.
Auf jeden Fall.
Also LibriVox ist definitiv geil, aber das Mutterprojekt Gutenberg ist definitiv der Killer. Ich habe mir da alle, Sherlock Holmes Bücher durchgelesen. So ein geiles Zeug, ey.
Also man kann schon
auch wenn Conan sagen, Doyle nicht unbedingt jemand ist, der die Wissenschaft so begeistert verfolgt wie ich. Der hat ja an allem Elfen geglaubt und sowas.
Aber ich finde, was man so über alles hinweg mal sagen kann, ist schon, dass man mit den ganzen Lizenzen oder das, was die abdecken, die Public Domain, die Creative Commons und zu dem, was wir später noch kommen, schon essentielle Sachen von unserer Kultur verfügbar sind, also der Masse. Und zwar, also ich denke, es gibt schon so viele Leute glauben irgendwie, dass Lizenzen oder irgendwie alles, was so Creative Commons oder Public Domain ist, das ist doch alles nur so Amateur-Scheiß und so. Das interessiert doch eh keinen, so ungefähr. Und das ist echt, also finde ich, das stimmt einfach nicht mehr.
Ja, gut, man muss natürlich jetzt außen vor nehmen, dass Public Domain sind natürlich Autoren, die vor 100 Jahren zum Beispiel gepublished wurden und halt auch damals dann schon den Prozess durchmachen mussten. Und jetzt natürlich, weil die halt Werke geschrieben haben, die halt für mehrere 100 Jahre aktuell sind oder gut sind, das natürlich super ist, dass sie halt einfach nur hinten rankommen und dann, ja, yeah, okay, jetzt haben wir hier das richtig geile Werk von Mark Twain oder wie auch immer. Und das rockt voll geil, ne? Und dann kommt halt so ein 0815-Block daher und den muss man halt vergleichen. Das ist halt immer das Problem. Du kannst, wenn du Sherry pickst und einfach guckst, was es so Gutes gibt, dann kannst du dich im Internet sowas von gut informieren und sowas von geile Zeiten haben, im Endeffekt. Ja. Du kannst so viel lesen, so viel tolle Sachen dir angucken. Aber du kannst natürlich auch, musst natürlich durch viel Müll halt durchwühlen.
Aber ich habe gemerkt, die Community ist da schon auch aktiv. Also man kann sich da ein bisschen... Es kostet zwar, bis man gute Quellen findet, aber ja, man wird eigentlich immer belohnt, wenn man ordentlich sucht. Man kommt auf die Seiten, wo Leute also größtenteils wirklich gute Sachen verlinken. Die Seiten gibt's, die gibt's nicht zuhauf, aber sie gibt's. Und wenn man sie sucht, dann findet man ja auch. Und das sind auch Momente, wo ich echt...
Das sind halt, aber es sind halt immer Leute, die investieren halt ihre Zeit daran. Ja. Und man muss dann auch danken. Das ist echt, danke, dass du das Netz für mich durchforstest. Weil was du machst, ist eigentlich super geil. Weil ich kann mich nur darauf konzentrieren, das, was du rausgesucht hast, die Informationen einzusaugen, aber du musst halt durch allen Scheiß immer durchwühlen. Natürlich hat der wahrscheinlich dann auch wieder mehr Wissen, weil er halt auch noch den Müll durchwühlen muss, aber dadurch geht halt deine Zeit, die du halt da investierst, halt definitiv runter, weil das ist halt einfach weniger Zeit, wenn du einfach nur umklicken musst. Mhm. Ich bin schon so weit, dass ich gucke ja auch Videos zum Beispiel auf YouTube und sowas, also auch Educational Videos, also Google Tech Talks und was es so alles gibt auf YouTube.
YouTube-Videos kann man auch über GetMiro, also über Miro angucken.
Cool. Nee, aber das Lustige ist, auf YouTube-Webseiten, die halt diese Videos haben, wo dann sind vielleicht 5000 Views haben sie bekommen und sowas, da sind sogar gute, intelligente YouTube-Comments. Das muss man mal vergleichen mit das, was, jetzt behaupte ich einfach mal, dass Leute, die jetzt generell nicht diese Spur verfolgen, die jetzt keine Ahnung, Rickrolling und sowas machen, du wirst da keine Kommentare finden, die klug sind. Aber wenn du diese Spur verfolgst, wo du halt echt nur diese Science-Videos durchguckst oder Tech-Talks und sowas, ja, Tech-Talks haben immer Kommentare gesperrt, aber generell, wenn du mal eine alternative Spur fährst, dann hast du sogar kluge YouTube-Comments, was eigentlich...
Aber das ist doch eher die Ausnahme, oder?
Nee, was ich hier sage, ist, das ist ein alternativer Track, den du fahren kannst. Du kannst entweder einfach nur rumklicken, was Leute halt so posten, was lustig ist, was ja auch lustig ist. Ich meine, ich habe da auch kein Problem mit, wenn da einfach mal so einer einen Joke macht und das ist halt irgendwie jemand schmeißt zwei Mentos in eine Colaflasche oder so. Das ist ja auch lustig. Ich sage nur, du kannst aber auch alternativ dich auf YouTube weiterbilden. Und da und unter diesen Weiterbild-Videos hast du sogar intelligente Kommentare. Das ist, was ich sage. Das ist im Endeffekt nur, normalerweise wird ja immer gesagt, dass YouTube-Kommentare sind halt dumm. Was ich auch generell nicht mehr sagen würde, stimmt auch. Aber wenn du mal diesen alternativen Track verfolgst, dann stimmt das nicht mehr ganz. Ja. Aber ist ja, das ist jetzt nur so ein Off-Topic-Zeug, was man halt mal gucken kann. Wenn sowas Interesse hat, dann werden wir wahrscheinlich auch mal noch eine Sendung machen zu dem Thema, wie man sich im Internet richtig informiert. Aber das kommt noch ein bisschen später. Gut. Jetzt haben wir Gutenberg durchgelabert, kann ich nur empfehlen. Und LibriVox kann ich auch nur empfehlen.
Ja, und man kann vielleicht die Leute mal aufrufen, gebt euch ein bisschen Mühe, sucht ein bisschen im Internet, die Suche wird sich lohnen, weil es gibt genug gute Sachen.
Und wenn ihr mit uns chatten wollt, geht ihr auf www.devradio.de und ihr könnt uns auch anrufen, entweder guckt ihr auf der Homepage, die ich gerade genannt habe, unter Home, oder ihr wählt einfach 0731 9386299. Und dann könnt ihr mit uns über Lizenzen sprechen oder wie auch immer, was ihr halt gerade so lustig findet. Gut, machen wir noch ein bisschen Musik und dann machen wir danach...
Die von mir?
Nee, doch, okay. Doch, wir machen die von dir. Suvo Scan, ist das richtig?
Genau, das ist ein Typ aus Ungarn.
Erkennt man am Namen. Na gut, los geht's. Das geht ja schnell hier mit dem Zeug. Gut, wir wollten noch ganz kurz die GNU-FDL erwähnen. Einfach nur, ich habe es mir persönlich nicht durchgelesen. Ich weiß nur, dass alle Werke außerhalb, also alle Werke, die im Wikipedia drinstehen als Text und nicht unbedingt alle Werke, die als Bilder, als Create, also als Commons, Wikipedia Commons oder Wiki Commons heißt es, glaube ich, das Projekt. Aber generell, die ganzen Texte sind alle GNU FDL. Das ist die Documentation License für die Free Documentation License von der GNU, von der FSF. Also definitiv eine Lizenz, die sehr weit verbreitet ist, einfach nur, weil Wikipedia halt ein sehr weit verbreitetes Projekt ist. Ansonsten haben wir natürlich noch, wollten wir jetzt eher rübergehen in die Code-Lizenzen, also Programmierlizenzen oder Software-Lizenzen.
Genau, also können wir vielleicht nochmal kurz abtrennen. Wir haben die Creative Commons auf der einen Seite, dann die Public Domain. Jetzt gibt es noch diese Extra-Variante für die Wikipedia, wobei das ja eigentlich schon eher fast das ist, was wir jetzt dann auch machen.
Ja, also Documentation License wird halt genutzt unter, also wir haben es halt in unserem kleinen Bildchen unter Medienlizenzen, weil es halt im Endeffekt Medien, Texte auch Medien und die Wikipedia ist halt das größte von den Nutzern von dieser FDL. Deswegen ist es halt eine Lizenz, die wird halt stark in der richtigen Welt, auch wenn du nicht Programmierer bist, genutzt. Also wenn du dich halt für Wikipedia und so interessierst, was mit Google generell oftmals vorkommt.
Weil, ja, das passiert schnell.
Weil Google ja immer, also Google hat ja so einen Deal mit Wikipedia, dass wenn du einen Search-Term eingibst, auf dem englischen Google, dann kommt der erste Link meistens nach Wikipedia. Und nicht, weil das irgendwie so mit Ranking und so zu tun hat, sondern die haben extra Wikipedia nach oben gepusht. Also es ist ein extra Deal mit Wikipedia. Ja, don't be evil, machen sie diesmal wirklich. Nee, klar,
wir müssen jetzt kommen wir mal auf die Software- oder beziehungsweise Code-Lizenzen.
Ja. Wir sollten auf jeden Fall erstmal abtrennen, was es halt so gibt. Also Open Source gibt's, was wir auch später noch ein bisschen im Detail an
Buzzword.
Ja, Open Source ist das super Buzzword des Jahres. Closed Source, was das, was normalerweise die meisten Leute eigentlich vor sich haben, wenn sie, ich meine, das habe ich wahrscheinlich auch hier vor mir, wenn ich mal so gucke, ja, Winamp, da, Closed Source, proprietäre Software. Ja, und daneben habe ich dann den Browser SeaMonkey, offene Software, freie Software, Open Source. Nee, aber wenn du mal ganz kurz Closed Source und proprietär erklären möchtest, dann würde ich hier schon mal das tolle Lied runterladen.
Achso, ja gut, also Closed Source ist, das haben wir jetzt einfach mal zusammengefasst, alles, bei dem jetzt, ja, der Source Code nicht verfügbar ist und das ist meistens dann auch automatisch in dem Kontext, weil die Leute Geld mit dem Programm machen wollen. Das heißt, die machen sich die Arbeit, ein Programm zu schreiben und geben die Binaries, also die Programmdaten, die man nutzen kann, nur dann raus, wenn man Geld dafür zahlt. Es gibt dann noch ein paar Varianten, also wir zählen da auch die Shareware und die Freeware noch dazu. Die versuchen das halt nicht so direkt mit dem Geld machen, teilweise weil sie es nicht können oder manchmal weil sie es auch nicht so ganz wollen. Bei der Shareware zum Beispiel ist es so, erfahrungsgemäß sind es einfach so kleine Software-Schmieden oder so Ein-Mann-Projekte, die halt irgendwas schreiben, den Code nicht veröffentlichen, also den Source-Code nicht veröffentlichen. Das sollten wir vielleicht noch erklären mit Source-Code?
Ja, kannst du machen.
Oder? Ja.
Also die meisten Leute wissen eigentlich schon, dass
es. Ja, die meisten Leute wissen
es. Das ist der Quelltext.
Für Leute, die es nicht wissen, Source-Code ist immer vergleichbar mit einem Rezept. Wenn man ein Programm haben will, sprich, wenn man ein Essen kochen will, dann muss man zuerst ein Rezept haben, um die Zutaten zusammenzuschmeißen und das Essen zu kochen. Und dann hat man hinterher das Essen. Ohne Rezept gibt es kein Essen. Man kann aber auch das Essen einfach so austeilen. Bloß die Leute, die das dann genießen, die können sich das nicht selber machen, weil sie kein Rezept dazu haben. So ist es mit Software auch. Wenn man nur die Binärdaten, also das Programm einfach nur bekommt, dann kann man das zwar benutzen, aber man kann es nicht zum Beispiel Sachen verändern, Kleinigkeiten hier und dort was ändern oder darauf aufbauend irgendwas machen, weil man schlussendlich den Source Code nicht hat. So, und bei Closed Source, das ist grundsätzlich, das sind alles Sachen, wo man den Source Code eben nicht hat.
Ja.
Deshalb auch Closed Source. Und da zählen wir Shareware dazu, weil, also ich würde sagen, die Leute, die Shareware vertreiben, die machen das meistens nur deshalb, weil sie leider noch nicht genug Macht haben oder Markt durchdringen, um direkt Geld von den Leuten zu verlangen. Die versuchen das halt erst mit so einem Deal, ja, ihr könnt, ohne dass ihr was bezahlt, meine Daten oder mein Programm bekommen. Und dann, wenn es euch gefällt, und oder nach 30 Tagen oder wie auch immer, dann könnt ihr mal mir das zahlen.
Ja.
Und da steckt immer die Hoffnung drin, dass man wenigstens ein bisschen was davon abbekommt, was so an Geld oder am Umsatz gemacht wird auf dem Softwaremarkt. Also im Vergleich zu den großen Software-Riesen, halt Adobe, Microsoft und wie sie alle heißen, ist natürlich der Umsatz, der mit dieser proprietären Software gemacht wird, lächerlich.
Ja. Was aber wichtig ist, dass wir vielleicht proprietär sagen, weil Closed Source, Darauf kommen wir später wahrscheinlich noch drauf, weil Open Source und Closed Source heißt, ist ja jetzt nicht unbedingt irgendeine Definition, nach der wir uns orientieren, weil man kann auch Software so offenlegen mit dem Quellcode, dass man sie trotzdem nicht verändern darf.
Ja, aber das ist eine sehr fancy Angelegenheit, das ist eine Lücke.
Ja, deswegen, ich würde einfach nur generell, ich meine, das ist zwar eine Lücke, aber man sollte trotzdem...
Würdest du sagen, dass es viele Firmen gibt, die versuchen, durch diese Lücke zu rutschen? Oder?
Also man sieht auf jeden Fall die Tendenz von Microsoft, die vor anderthalb Jahren angefangen hat, dass sie das versuchen jetzt. Klar, die wollen natürlich...
Okay, also die, sagen wir mal, die Gefahr ist latent da, aber momentan ist es kein Problem.
Nee, aber
also zur Beschreibung von der Sache kann man schon das sagen, Closed Source und proprietär ist...
Ich würde sagen... Man sollte doch die Terminologie nutzen, die richtig ist. Ich meine, besonders wir, die davon ja behaupten, Ahnung zu haben. Wir sollen doch definitiv sagen, so ja, ist es.
Proprietäre Software wäre auf jeden Fall korrekter.
Ja. Ja.
Aber es lohnt auch dazu zu sagen, dass es eigentlich immer automatisch gekoppelt ist mit dem Vorenthalten von Source Code. Also, dass man
auf jeden Fall
immer ein Closed Source Lager eigentlich anzusiedeln. Nicht immer. Es gibt vielleicht Ausnahmen, aber.
Ich sehe natürlich eher das Problem mit der Terminologie Open Source.
Ja.
Da ist definitiv das Problem, weil es einfach die freie Software halt gehijackt hat. Aber bevor wir vielleicht damit anfangen, hast du noch was?
Noch eine Sache, also diese proprietäre Software, wie gesagt, gibt es eben genau das, wo man sofort zahlen muss. Zum Beispiel Windows muss man, wenn es beim Rechner nicht dabei ist, oder Photoshop oder so, da muss Bares fließen und dann kriegt man das Programm. Gibt es noch Shareware, die sagen, du kannst es dir erstmal runterladen, aber auch nur von meiner Homepage und keiner darf es weiter und pipapo. Ja. Du darfst es nutzen, aber nach 30 Tagen oder nach 15 Mal das Programm aufmachen oder so, musst du mir auch was zahlen. Und dann gibt es noch die Freeware, das sind die sagen, ja, benutze es halt, aber du darfst es nur bei mir runterladen und keiner darf das Programm verändern und so weiter. Die verzichten halt einfach nur auf den Kommerzteil.
Ja.
Sind aber trotzdem eben auch proprietär, wenn man so will.
Weil sie halt exklusive Rechte an dem Ding haben.
Genau.
Und halt behalten wollen, einfach nur aus dem Grund wahrscheinlich, weil sie halt dadurch Street-Cred aufbauen wollen. Behaupte ich jetzt mal.
Ja.
Dass sie jetzt natürlich den Zug nicht mitbekommen haben, dass es jetzt soweit ist, dass alle Leute ja nicht nur mit Free Software Street-Cred aufbauen. Das ist natürlich eine andere Sache.
Ja.
Außer du kommst vielleicht aus Microsoft-Lager. Ich weiß nicht, wie das da aussieht. Ich versuche mich immer ein bisschen wegzuhalten von dem ASP-Zeug und so.
Das sind auf jeden Fall die drei großen Gruppen, in die man die proprietäre Software einteilt.
Ja. Nee, aber bevor wir anfangen wollen mit unserer Open Source / Free Software GPL Odyssey, wollen wir noch mal kurz ein Lied spielen. Das ist nämlich das Free Software Song. Nein, keine Angst, es ist nicht die Version von Richard Stallman, es ist eine andere Version. Und die ist auf jeden Fall, wenn man den Free Software Song von Richard Stallman kennt, kann man definitiv googeln. Auf Wikipedia ist auch ein Link darauf. Das könnt ihr euch später anhören, weil das kann man nicht im Radio spielen. Ja, das ist einfach
ein Video.
Ja, es gibt auch ein Video, ja. Aber diese Fenster-Version, das ist eine Band, die heißt Fenster, die haben den Free Software Song gecovert. Und meiner Meinung nach ist der gar nicht schlecht geworden.
Dürfen also, das?
Ja, kein Copyright hat gesagt.
Ich bin mal gespannt.
Dann schauen wir mal, wie das ist. Wir sind wieder da bei Def Radio 102,6 Free FM. Weiter geht's mit dem Thema Lizenzen. Oder wie war der Titel? Der Titel war doch irgendwie Lizenzen, damit wir...
Als Diktatoren der Freiheit.
Das ist sehr da cheesy.
Automatisch.
Es ist fancy, es ist total fancy, der Titel. Gerade wurde im IRC gesagt, dass Freeware natürlich auch eine Alternative ist, dass man sich im Nachhinein die Option lässt, dass man da kommerziell werden kann.
Ja genau, man lässt sich den Fuß einfach so halt noch in der Tür drin, dass man da jederzeit noch wieder reinkommt. Und bei Shareware genauso.
Ja. Nun könnte man natürlich kontern, dass dir als Autor wird natürlich nicht das Recht weggenommen, dass du irgendwann später mal kommerziell wärst. Das Einzige, was dir weggenommen wird, ist halt diese Exklusivität, die du halt hast. Wenn du Free Software schreibst, ist der Code für Version 1 zum Beispiel draußen. Und wenn du sagst, 2.0 möchte ich aber gerne frei haben, möchte ich gerne kommerziell haben und close und alles, dann können Leute halt immer weiterhin auf 1.0 aufbauen. Das ist natürlich klar. Das ist wahrscheinlich eine Alternative, die man sich offen halten kann, wenn man das echt möchte. Wenn man meint, dass es was bringt. Und oftmals gibt es halt Leute, die dann so vertieft sind in die Software, dass sie es halt einfach dann neu schreiben. Also ich meine, das ist ja, wie Linux groß geworden ist. Also die haben halt gesehen, was für Software existiert und davon eine Kopie gemacht. Ich meine, das sind wahrscheinlich so Sachen, die Mike immer gerne hochbringen würde, dass ja, ihr habt doch nur eine Kopie geschrieben und du hast das ja selber auch. Wir sind halt gut im Kopien machen. Die freie Software werden halt gut im Kopien machen. Nicht viel neuen Intellectual Property generieren, sondern einfach nur...
Ja, das ist ja auch so ein Unbegriff.
Eigentlich. Ja, es ist schrecklich. Na gut,
Ja, dann schieß mal los.
Ja, also wir haben unseren Zettel hier und wir haben eigentlich schon super viel abgeklappert.
Den sehen die doch nicht.
Ich sag ja nur, dass ich den Zettel sehe.
Also ihr seht hier, das ist der eine Teil und hier ist der andere.
Nein, ich wollte ja sagen, wir haben schon 70% von unserem Zettel abgeknabbert. Aber jetzt kommt der große Teil, den ich jetzt persönlich interessant finde. Ich meine, natürlich alles andere ist auch latent interessant. Aber Open Source, Free Software, GPL, BSD, all diese Dinge sind Sachen, die jetzt mich persönlich betreffen im Endeffekt.
Passwort-Alarm.
Ja, also fangen wir an. Free Software, wann wurde die gegründet? Wer hat sie gegründet und warum hat er sie gegründet? Vielleicht, soll ich ein bisschen Historie erzählen von Richard? Okay. Ich sag schon, dass wir ihn kennen, ja. Ja, also Richard M. Stallman hat in den 70er Jahren beim AI Lab in MIT, also Massachusetts, sogar korrekt ausgesprochen, da hat er gearbeitet und er war halt so ein bisschen er ist ein Freak. Also er hat halt
ja,
sehr...
Eindeutig.
Also ich meine, er ist bekannt, er gibt es dazu, er hat Asperger-Syndrom, ist halt sehr sozial challenged im Endeffekt.
Hängt das mit der Krankheit zusammen?
Ja.
Also oder...
Ja, also Asperger ist ja nur eine krassere Form von Autismus. Und Autismus ist ja eine soziale Schwäche, die man hat. Hm. Ja, also im Asperger gibt es anscheinend irgendwelche Nebeneffekte, dass die Leute halt extrem klug sind an anderen Dingen, weil sie halt weniger Brainpower für soziale Dinge halt... abgeben müssen im Endeffekt. Auf jeden Fall, er ist jemand halt, der hat er gearbeitet früher und dann gab es eine lustige, also er meint, das war seine Defining oder seine Key Story oder sowas. Es ging darum, dass die hatten einen Drucker da rumstehen und der Drucker hat immer Paper Jam gehabt. Das kennt man vielleicht, dass auf einmal das nicht mehr funktioniert, man kann nicht mehr drucken und erst wenn man halt eine halbe Stunde später das Papier abholen möchte, dann merkt man, oh, der hat Paper Jam und vor mir sind 120 Leute in der Queue. Also, hat gesagt, das muss man natürlich fixen. Er konnte es nicht fixen, weil die Software nicht zur Verfügung stand. Es gab einen im MIT-Lab, der das jetzt aber, auf Deutsch, denied, dass er das gehabt hat, den Code. Oder dass er gesagt hat, du kannst den Code nicht haben. Weil Richard wollte halt den Druckertreiber, er wollte den Drucker halt so umschreiben, dass er eine Meldung gibt, dass, oh, ich bin jetzt im Paper Jam, bitte kommt jemand vorbei und mach das mal weg. Damit alle schnell drucken können. Das hat der Typ halt nicht gemacht, laut Löcher seiner Story. Und da hat er halt angefangen zu denken, scheiße, wenn das jetzt die Richtung ist, die halt das alles gehen wird mit der Software, dass man nicht mal selber mehr seine Probleme lösen kann, dann ist das ganz, ganz dunkel, ganz düster für uns.
Ja, also denkt dran, nächstes Mal, wenn ihr wieder einen Papierstau habt, dann wisst ihr, seid froh, dass es diesen gibt, weil sonst gäbe es keine Preissoftware.
Also man weiß natürlich nicht, ob das jetzt alles immer, das sind auch, kann man sich ja sehen als Geschichten, die man halt im Nachhinein halt retrofitted hat. Auf jeden Fall, was man sagen kann, er hat, was noch sagen, als ein anderer Punkt ist, er war anscheinend so ein guter Hacker, dass, weil das MIT hatte, MIT AI Lab hat halt früher halt sehr viele Lisp-Leute, die halt Lisp-Sachen geschrieben haben. Und einer von diesen Gruppierungen hat sich abgesplittet, haben eine Firma gegründet, nennt sich Symbolics. Die ist auch heute noch vielleicht auch bekannt. Ich meine, die ist jetzt nicht mehr aktuell, aber die haben zum Beispiel eine freie Lisp-Implementierung vor Jahren mal offengelegt, die man sich auch runterladen kann. Oder halb offen. Und er hat halt die so gehasst, weil die halt diesen Lisp-Code nicht zu dem Zeitpunkt nicht freigemacht haben, dass er gesagt hat, okay, ich mache eine 1:1 Kopie von eurem scheiß Lisp-System und dann gebe ich das den anderen Leuten von mir, also den MIT, seinen Kollegen halt im Endeffekt. Also hat er das ganze System von denen reverse-engineert, hat es offengelegt, hat gesagt, hier ist die Version von den Leuten, ihr könnt es umsonst haben, bitteschön. Also er war schon ein ganz spezieller Typ. Also ich bin total Fan von Richard Stallman.
Also er hat Style, ja.
Er hat definitiv Style. ich meine, natürlich, er wird halt oftmals halt verarscht durch seine, ja, Art im Endeffekt. Ich meine, er hat halt eine gewisse Art und die ist jetzt nicht unbedingt die man normalerweise gewohnt ist. Aber vom Hacker-Technischen, was er alles so erreicht hat und sowas,
ja, ist halt definitiv... Ja, ich habe mal von der Bewegung gehört, dass die Leute wollten, dass er einen Nobelpreis bekommt.
Mhm. Okay.
Wäre auch nur so eine Sache, also ich glaube, das wäre schon ein potenzieller Träger von so einem Preis, finde ich. Wenn man mal so schaut, was er alles in Gang setzt.
Also besser als Mutter Teresa auf jeden Fall. Also das muss ich mal sagen. Nee, also Ja, gerade kommt ein IEC, dass Asperger ist eine Art des Autismus. Dass Asperger-Autisten hochbegabt sind, ist ein Mythos. Und es gibt Hochbegabte und nicht Hochbegabte. Also es ist ein Mythos, aber er ist halt einer von denen, die das halt haben. So, wie anscheinend dieser Bitterrand-Mensch hat auch anscheinend Asperger und er ist ja auch...
Cohen.
Ja, der wird auch angesehen, als dass er hochbegabt ist aus dem Grund, weil er halt soziale Schwächen hat. Aber gut, ich weiß es nicht ganz genau. Autismus hat auf jeden Fall eine soziale Schwäche und ja, schade. Gut.
Kann uns ja eigentlich auch gewissermaßen egal sein.
Ja, ich habe ja nichts mit ihm zu tun.
Eben.
Bis auf, dass ich seine Software nutze. ja, also das ist auf jeden Fall anscheinend der Key Defining Moment von Richard Stallman. Und danach hat er dann angefangen, Unix zu kopieren. Daher kommt dieses GNU, weil GNU not Unix, ne? Ist eine, im Endeffekt eine 1-zu-1-Kopie von dem damaligen Unix, das er sich halt genommen hat.
Kann man das sagen, dass damals das Unix so ungefähr ist wie das Windows heute? So, also das Betriebssystem schlechthin?
Ich würde sagen, ja. Also das ist natürlich jetzt... Es ist natürlich damals anders gewesen, weil damals war es keine...
Es gab nicht so viele Computer.
Es gab weniger Computer, es gab natürlich... Heimcomputer gab es überhaupt nicht, also es war schon sehr begrenzt. Ja, die Analogie kann man definitiv ziehen, würde ich sagen.
Also er hat die gleiche Tour quasi nochmal abgezogen mit diesem Lisp-Code. Er hat nochmal gesehen, okay, ihr habt da ein gutes System am Start, aber ihr rückt damit nicht raus.
Ja, das ist halt nicht frei. Deswegen möchte ich halt gerne eine freie Version davon bauen.
Hat er damals schon die GPL verfasst? Oder war das in einem Zug irgendwie...
Ja, hat er dann die Free Software Foundation gegründet. Also schon, und er war der einzige, das einzige Mitglied und halt gleichzeitig Präsident. Und dann hat er halt, wenn ich ehrlich bin, die GPL Version 1 habe ich noch nie gesehen. Also ich habe es auch nicht großartig gesucht, aber die GPL Version 1, die ist mir unbekannt. Also
vielleicht steht da einfach nur die Grundzüge einfach drin.
Man kann auf jeden Fall sagen, was die Grundzüge der Free Software Foundation sind, wie die freie Software definieren.
Ja stimmt, damit wir mal das klarstellen, die GPL, wie sie heute definiert wird, kannst du mal die 4 Punkte...
Also, die Freiheit, das zu verteilen.
Ne? Das heißt natürlich, literweise ist es die Freiheit 0. Ne, schau mal, du fängst ja bei 1 an.
Ach so.
Es sind 4 und die werden nummeriert mit 0, 1, 2 und 3.
Echt?
Okay, und Moment. 0 ist die Freiheit, also auf Englisch, to run the software as you wish.
Mhm.
Ich glaube, die kam erst später dazu, deshalb war es die Freiheit 0.
Ach so, okay.
Weil sich irgendwann herausgestellt hat, dass selbst das eine Freiheit ist, die man noch explizit festnageln muss in der Lizenz, weil man sie sonst nicht bekommt. Okay. Also das ist der Grund, also womit alles anfängt, dass man überhaupt ein Programm nutzen darf, wie man es möchte.
Okay, also dann kommt auf jeden Fall, okay, das ist 0 dann.
Genau.
Okay. Die kommt später rein anscheinend, okay, das wusste ich nicht. Dann kommt halt die erste, das ist die Freiheit, die Software zu verändern. Nee, die Freiheit, die zu verteilen, wie auch immer du möchtest. Also, die Idee ist dahinter, dass du halt deinem Nachbarn helfen kannst, indem du einfach die Software kopierst und rübergehst und ihm hilfst.
Genau, also finde ich als auch einen Punkt, ich weiß nicht, ob das den meisten so geläufig ist, aber irgendwie diese Herangehensweise, dass ich jetzt zum Beispiel Photoshop habe oder so und irgendjemand sagt mir, hey, wie arbeitest du denn mit Sachen und so weiter? Das sind eigentlich Situationen, wo ich echt versucht bin, einfach zu sagen, hey, ja klar, hier Photoshop, hier hast du sie, hier hast du die CD und so weiter. Und da macht man sich ja schon strafbar eigentlich. Also, und das ist echt unschön. Also, und das passiert ziemlich schnell. Das passiert, glaube ich, jedem Menschen irgendwie, der irgendein Programm benutzt und wird darauf angesprochen, hey, das benutzt du, kann ich das auch haben, zack. Eigentlich ist man dann schon illegal. Das ist echt eine wichtige...
Ja.
Weil die klingt irgendwie so ein bisschen langweilig, seinen Nachbarn helfen oder so, das klingt so ein bisschen so Birkenstockstuhe und überhaupt und so, aber...
Ja, das ist halt das Jesus-Nachbar, ne? Also alle deine Kollegen, ne? Die Freiheit, das Programm zu verstehen, zu ändern und natürlich, was halt die Precondition dafür anscheinend ist halt, dass du den Quellcode sehen kannst. Also das ist... Da kommt halt immer dieses Open Source her. Das haben wir schon sich halt als großen Punkt rausgewählt haben, also rausgezogen. Und dann kommt halt die vierte Freiheit, dass man das Programm verbessern kann, die Version halt wieder releasen kann, also den ganzen Leuten halt wieder online stellen oder jetzt per Post oder wie auch immer Leuten halt weitergeben kann, damit alle davon...
Also sprich, wenn man sich von Freiheit 2, wenn man von der Gebrauch macht, dass man an dem Programm was rumfummelt, dass man zusätzlich auch noch die Freiheit bekommt, das Ding weiter zu verteilen.
Und mit der verbesserten Version.
Genau, und das dann, also dass dann, dass man das auch forkt oder wie auch immer.
Ja, also klar, ich meine, das mit dem Forken ist sowieso immer, also jeder forkt die ganze Zeit.
Ja.
Also bei dem Branch aus dem ganzen Fork gemacht. dass du dich dann halt daran hält, was das Programm im Endeffekt möchte, denn, oder das Projekt im Endeffekt möchte, ist natürlich eher so, ja, das passiert einfach. Also das sind auf jeden Fall die vier Freiheiten, die die Free Software Definition halt hat. Und daraus entstehen halt diese Lizenzen, die jetzt kommen. Also die GPL Version 2.
Genau, das ist die Definition von freier Software.
Ja. Also das ist die Definition von freier Software von der Free Software Foundation.
Genau, und es gibt viele Lizenzen, die freie Software sind. Ja. Das ist nicht nur die GPL.
Ja.
Aber dieser Haufen von Leuten, die sich halt damit auskennen, unter anderem Richard Stallman, die haben das erstmal eine grundlegende Basis geschaffen, um zu sagen, okay, was überhaupt die Rahmenbedingungen sind für eine freie Software, also für eine freie Lizenz. Und haben natürlich auch noch selber noch eine Implementation davon gemacht. Das ist die größte, die GPL. Ja. Aber es gibt noch, weißt du noch welche?
Also die Free Software Foundation definiert halt als frei alle, die vier Sachen erlauben.
Genau.
Was im Endeffekt auch heißt, dass die modifizierte BSD-Lizenz, mhm. X11 ist ja auch BSD im Endeffekt, MIT ist auch BSD, XPath, die kenne ich jetzt persönlich nicht, habe ich auch nicht mit einer freien Bildbahn gesehen. Aber alle Lizenzen, die mehr erlauben als die GPL im Endeffekt, sind auch freie Software. Alle, die Restriktionen über die GPL definiert, halt macht, sind nicht mehr frei. Jetzt kommen natürlich wieder die ganzen technischen Nuancen, dass zum Beispiel, es gibt diese Apache-Lizenz, weiß nicht, ob du von dir gehört hast.
Mhm.
Die Apache-Lizenz Version 2 ist ja nicht kompatibel mit der GPL Version 2. Also die GPL Version 2 ist die Lizenz, die der Linux-Kernel nutzt. Weil die Apache-Lizenz hat eine extra Klausel, wo es darum geht, dass dass Patente nicht gegen einen verwendet werden dürfen und sowas. Und das nennt sich, glaube ich, auf jeden Fall, das ist halt eine extra Klausel, die mit Patenten zu tun hat. Die wurde halt als GPL Version 2 nicht gültig erklärt, weil die GPL Version 2 sagt, alles, was mehr Restriktionen raufpackt, als wir hier haben, ist nicht mehr freie Software. Da die Apache-Lizenz ja eine gute Idee hatte, mit diesem Patent-Infringement-Zeug halt, ist die Apache Version 2 wieder kompatibel mit der Version 3. Von der GPL.
Mhm.
Weil die GPL...
Da kommen wir vielleicht nochmal drauf, wenn wir dann den Schritt, also von der GPL, wie die sich entwickelt hat.
Mhm.
GPL erstmal, also ich glaube, das ist die wichtigste. Also die man auf jeden Fall kennen sollte. Klar gibt es jetzt noch die anderen, wie du gerade aufgezählt hast, aber die wichtigste und größte ist die GPL.
Ja, also...
Von den freien Software.
Also es gibt halt diese zwei Camps im Endeffekt, die man halt so sieht, dass man halt sagt, okay... Das ist halt, wir müssen wahrscheinlich über Copyleft und Copyright reden. GPL ist halt sehr, sehr weit verbreitet. Ich meine, Linux hat sie als Default-Lizenz drin.
Aber nur die 2?
Nur die 2, ja. Die haben extra die Version 3 rausgenommen damals. Was auch. Also, man liest halt immer, was er meinte. Er hat anscheinend mal Stallman live gesehen, hat gesehen, wie enthusiastisch der über Freiheit redet. Und anscheinend ist die Geschichte so, dass Linus gesagt hat, dass ich bleib mal locker mit meiner, ich nehme die Version 2, weil die passt mir jetzt gerade, aber nicht, dass der späterhin da noch rum abdreht mit der Version 3, dass es ja nicht mehr passt. Das ist jetzt momentan die Geschichte von ihm. Was ja auch ein gutes Recht ist.
Hat er das gesagt?
Also wenn du mal die Mailingliste durchliest von Linux-Kernel, ich meine, wann war das? Vor anderthalb Jahren, glaube ich, wo die Drafts von der Version 3 rauskamen, da ging es halt ein bisschen diskussionsmäßig rum. Ist Linux jetzt auch GPL Version 3 oder nicht? Und dann kam halt die Geschichte von wegen, nee, weil wir haben es rausgenommen, und dann hat er halt irgendwie versucht zu erklären, woran das liegt. Ich meine, Linux sagt ja auch viel, wenn ein Tag lang ist. Ich meine, hast wahrscheinlich neulich, hast den Links ja gesehen mit den Masturbating Monkeys und The Wanking Virus, ne? Er ist recht cool drauf, wenn er redet.
Ja, er scheint auch dabei seinen Spaß zu haben. Ist eigentlich auch ein lockerer Typ.
Ja. Und lustiger Typ. Ich muss echt sagen, er ist total lustig. Wenn man mal Zeit hat, guckt euch definitiv den Git-Vortrag.
Ja, den habe sogar ich witzig gefunden. Ich habe keine Ahnung, was Git ist oder wie das funktioniert.
Also Google Tech Talk, wo Linus Torvalds eingeladen wurde, um über Git zu erzählen. Und da basht er mal richtig schön rum. Sehr angenehm zu gucken.
Also ja, ihr müsst aufpassen, ihr werdet schnell als hässlich und dumm von ihm beschimpft.
Ja, aber auch nur, wenn ihr so ein scheiß Programm nutzt, was er halt basht. Also auf jeden Fall.
Okay, also was ist GPL? Im Kontext von freier Software. Erstens natürlich die größte Software, also die am meisten benutzte, sagen wir es mal so.
Ja.
Und gleichzeitig aber auch das Gegenstück zu, hauptsächlich, würdest du jetzt sagen, oder? Der BSD-Lizenz und der ganzen BSD-ähnlichen Lizenz.
Man muss aufpassen, dass man, ich meine, natürlich gibt es interne Kämpfe. ich meine, wenn man mal bei uns zum CTC Montagstreff geht, dann gibt es eigentlich fast jede Woche eine Diskussion zu dem Thema GPL versus BSD. Da gibt es halt Leute, die halt eher BSD verfolgen. Es gibt Leute, die eher.
Das ist am Montag und zwar um
19:30 circa.
19:30 im Café Einstein, wer da Lust hat,
kommt vorbei.
Pizza mit zu essen.
Ja, um BSD zu bashen oder GPL zu bashen. Man muss aber trotzdem sehen, ich meine, natürlich gibt es interne Differenzen und das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn das so ist, weil ich meine, ich kenne beide Gründe und ich bin da auch nicht ganz entschieden, was ich mache. Auf jeden Fall, der gemeinsame Feind ist aber immer noch proprietäre Software.
Genau, man befindet das sich man immer sich noch halt in einem großen Kontext, dass man sagt, wir wollen freie Software. Ja. Also das ist alles schon eine Gruppe von freiheitsliebenden Menschen und die...
Und jetzt kommt natürlich die Anspielung von dir. Ich meine, die BSD, also man kann ganz kurz anschneiden, BSD ist im Endeffekt auch freie Software, bis auf, dass sie Copyleft nicht implementiert. Und Copyleft heißt, dass einmal frei, immer frei. Das heißt, du release eine Version unter der GPL zum Beispiel, dann ist diese Version für alle Zeit, wenn du die halt rausgegeben hast, also wenn du Release hast und jemand hat eine Kopie davon mit den Binärdateien und der Lizenz, die du halt beigelegt haben musst, dann ist die für immer frei. Er kann immer von dir einfordern, den Quellcode davon zu bekommen. Das heißt also im Endeffekt, einmal frei, immer frei. Und das ist im Endeffekt das, was Copyleft heißt. BSD hat das nicht. BSD sagt, okay, hier ist eine freie Version. Du kannst damit machen, was du möchtest. Bis auf, dass du die Lizenz nicht ändern darfst oder du musst meinen Namen erwähnen und dann gibt es dann noch extra Klauseln, wie zum Beispiel, mein Name muss in dem Werbematerial drin vorkommen, du darfst nicht mit meinem Namen Werbung machen.
Es gibt verschiedene Varianten. Aber im Großen und Ganzen gibt es eigentlich diesen einen entscheidenden Unterschied.
Ja, Copyleft ist definitiv der große Unterscheidungspunkt. Weil die sehen es halt so, dass Freiheit heißt, alles damit tun zu dürfen. Was auch so viel heißt wie, du kannst auch nehmen und dann daraus proprietäres Zeug machen. Weil du halt einfach nur das Paket nimmst, da ein bisschen Closed Source rumbaust, eine Binärdatei baust und dann als Freeware oder als Shareware oder als Closed Source losschicken und verkaufen. Das ist alles erlaubt. Ich meine, die größte bekannte BSD-Nutzung war ja die PlayStation Portable nutzt die TCP-IP-Stack von BSD und Windows nutzt den. Oder Windows nutzte den. Ich weiß nicht, ob es immer noch aktuell ist. Also deswegen, du kannst halt eine andere Firma kann halt dein Zeug nehmen, einbauen bei sich und sagen, okay, das ist jetzt unseres im Endeffekt. Also es ist halt nicht unseres, weil es der Quellcode hat, sagt ja immer noch, dass es euer ist, aber wir können halt verpacken und verkaufen. Die GPL sagt ja auch nicht dagegen, dass du ihn verkaufen kannst. Die sagt ja nur, dass wenn du verkaufst, musst du trotzdem den Quellcode beilegen. Was natürlich im Endeffekt heißt, dass du musst Geld verdienen, indem du Support leistest. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel eine Software anbietest für mich und du sagst, sie kostet 100 Euro.
Sag mal, Photoshop zum Beispiel.
Genau, du hast Photoshop geschrieben. Ne? Dann kaufe ich sie für 100 Euro. In dem Moment kriege ich einen Quellcode von Photoshop und kann ihn einfach frei machen, kann online hochlegen und sagen, hier Jungs, hier ist Photoshop.
Genau, und ab dann ist das Geschäftsmodell kaputt.
Dann ist das
Geschäft, man wirklich nur die Binärdaten, also oder das Programm einfach nur vertippt.
Und deswegen, daraus sehe ich halt immer, dass daraus sehe ich halt immer die Argumentation von den Leuten, wenn sie BSD mögen. Es ist halt einfach nur, wir möchten gerne den Code nehmen dürfen, daraus ein kommerzielles Produkt machen können und dann verkaufen können. Das verpacken sie halt einfach nur, indem sie halt sagen, ja, Freiheit und sowas. Ich meine, es gibt natürlich andere Gründe, warum man jetzt eher BSD wählen sollte über GPL. Ich meine, du bist natürlich ganz klar immer GPL, oder? Ist das richtig? Ja. Da bin ich ja nicht so. Ich meine, GPL ist, würde ich sagen, ist die Default-Lizenz, die ich nehmen würde, weil Copyleft ist einfach ein geiles Konzept. Jedoch, wenn ich zum Beispiel eine Umgebung oder ein Environment pushen möchte, nehmen wir mal an Lisp. Ich möchte gerne Lisp wieder ein bisschen pushen. Deswegen, wie man das halt pusht, ist, indem man halt sagt, okay, hier sind freie Softwareprojekte, die nicht Copyleft sind. Das heißt, du kannst damit wieder kommerzielle Produkte machen. Du kannst den Code nehmen, eine Library nehmen, wie auch immer. Du kannst ein geiles Produkt halt daraus bauen und kannst weiter verkaufen. Was im Endeffekt bedeuten könnte, dass du später daraus ein Geschäftsmodell gebaut hast. Du kannst dann wieder, keine Ahnung, 10 Leute einstellen, als Beispiel. Und das wären dann alles wieder 10 Leute, die könnten halt wieder Lisp schreiben.
Ja, das ist halt eine Sichtweise, die ist durchaus akzeptabel. Also, was heißt akzeptabel? Kann ich verstehen, aber ich würde eher nochmal ein Stück zurückgehen und mir das so betrachten, dass ich da das Projekt, was ich mache, so lizenziere, dass das kommerzielle Interessen die Berührungsangst verlieren. Das kann natürlich dazu führen, dass ich mein Projekt allgemein, weil wir in einer proprietären Gesellschaft größtenteils leben, also noch hat sich das nicht so weit verbreitet, dass es ausgerottet ist. Aber es ist auf jeden Fall so. Und das heißt, das ist für dich zunächst der Weg, um groß zu werden oder Akzeptanz, also eine Basis für eine breite Akzeptanz zu schaffen. Der Punkt ist aber, dass du da halt einen Deal eingehst, irgendwie, dass du das schon auf eine gewisse Weise auch unterstützt, also das System, das Vorherrschende. Die GPL ist da halt wesentlich restriktiver, die sagt einfach ganz oder gar nicht. Also entweder du machst bei unserem Club mit oder du packst ein.
Ja.
Und über lange Sicht wollen halt die Leute der GPL einfach, dass andere Leute mit dem anderen Geschäftsmodell, nämlich das, was die Leute sozusagen nach Stallman hilflos und wie sagt er das? Hilflos und aufgeteilt, nein, getrennt hält, dass dieses System einfach nicht verdient zu existieren, also weil das einfach schlecht ist, weil proprietäre Software schlecht ist.
Ja.
Und deshalb stärke ich lieber eine Gegenbewegung, die das komplett verdrängt, also die gar nicht darauf abzielt, irgendwie da eine Schnittmenge zu bilden, um irgendwie eine Technik vorzubringen oder so, sondern da geht es eben nicht. Das habe ich auch mal von jemandem gelesen. Also die Umschreibung passt, finde ich, dass der GPL eher darum geht, dass der Code frei ist,
ja,
während bei der BSD-Lizenz es eher darum geht, dass das Projekt an sich frei ist.
Nee, ich glaube, was du meinst, ist eher, ich meine, der Code ist frei bei GPL und das Projekt, der Mensch, das Projekt, also der Programmierer ist frei zu wählen, was er macht. Also es hat diese Freiheit, Code ist frei oder ich bin frei, weil ich kann einfach machen, was ich möchte. Weil mit GPL kannst du ja nicht mehr machen, was du möchtest. Dann kannst du ja nicht mehr zumachen.
Genau, aber das ist auch diese Diktatur der Freiheit, die ich meine.
Klar, das ist ja auch
damit valide. Damit schaffst du halt einen lizenztechnischen Boden oder Land, wo manche Sachen einfach wie Gott gegeben sind. Die sind einfach so. Da kann und wird niemand mehr dran rumrütteln. Während es bei der BSD-Lizenz hast du immer wieder das Problem, dass du tendenziell die Gefahr hast, dass irgendwelche Einzelköpfe irgendwie eine Entscheidung fällen können oder große oder Big Player oder sonst irgendwas, die schon wieder in den ganzen Prozess, wie sich Dinge entwickeln, Einfluss haben und dabei halt vielleicht das zerstören, was du auf lange Sicht auch möchtest, dass du halt eine freie Umgebung hast, dass es so frei bleibt. Man könnte es vielleicht vergleichen mit einem Land von irgendwelchen Siedlern, die irgendwo einen Staat aufmachen und dann sagen, okay, jeder, der von uns, also der hier leben will, muss sich an gewisse Regeln halten und das ist jetzt immer so. Und wenn ein Paar Kinder kriegt, dann gelten die Regeln auch für das Kind.
Und
wenn man das eben mit der BSD-Lizenz vergleicht, dann könnte man sagen, ja gut, aber wenn jemand in unserem Land ein Kind bekommt, hat sich das Kind das ja nicht rausgesucht, ob es in dem Land ist, und es kann sich dann selber raussuchen, nach welchen Regeln es lebt oder nicht. Und damit hast du natürlich die optimale Freiheit, die vielleicht fair gegenüber dem Kind ist, aber ich finde da...
Nee, ich verstehe schon, ja, für was die GPL steht. Ich sage nur, dass die BSD für diesen Zweck eine valide Waffe ist. Ich meine, das ist ein subversives unter den Mauern oder unter Tunneln, wie auch immer, dass du halt, du willst eine Plattform pushen, wie zum Beispiel BSD wollte halt einen guten TCP-IP-Stack geschrieben, haben gesagt, wir möchten die gerne releasen, damit alle einen guten TCP-IP-Stack haben, weil alle haben davon einen Benefit im Endeffekt. Ja. Und deswegen haben sie halt BSD ausgemacht. Ich meine, natürlich haben sie BSD gemacht, weil sie BSD sind. Aber du kannst halt genauso gut, ich meine, ich kenne also die Haskell, zum Beispiel Haskell macht alles BSD, Lisp macht im Endeffekt alles BSD, also Common Lisp. Scheme weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber das sind diese beiden Sprachen, die sind eher so Fringe, ne? Das sind halt so, die kennt man zwar, manchmal gehört, aber damit programmieren tun jetzt im Endeffekt nicht so viele. Und die nutzen halt alle BSD einfach aus dem Grund, dass wenn ich BSD machen würde, dann könnten sich daraus halt richtige kommerzielle Firmen entwickeln, die bedeuten würden, dass ich da anfangen kann zu arbeiten. Und damit Geld verdienen. Weil der Status quo ist immer noch, dass Leute mit Free Software nicht so viel Geld verdienen wie mit Closed Source Software. Ich meine, Red Hat Leute, SUSE Hat Leute, Novin Hat Leute.
Aber das ist auch ein. Das ist kurzfristig gesehen stimmt das vielleicht. Aber dieser Mythos, dass mit freier Software kein Geld zu verdienen ist, der stimmt halt einfach nicht.
Also du kannst den Fakt, den wir haben momentan, dass Leute mit Closed Source Software verdienen.
Genau, okay. Wenn du den Fakt
in Relation zu den Zeitpunkt, also ganz krass,
ja, genau. Wenn du den Zeitpunkt jetzt nimmst und genau anguckst, wie es jetzt aussieht, dann stimmt es so. Was du aber nicht machen kannst, ist, dass du dem System oder der Denkweise und der Entwicklung von GPL und freier Software und so weiter und so fort, wenn du das weiter denkst, wirst du daran nichts finden, was irgendwie zur Konsequenz hat, dass man kein Geld mehr damit verdienen kann. Denn
ja, ich meine, man muss aber jetzt aber ganz ehrlich sein, dass man mit OGPL-Software nur über Support Geld verdienen kann.
Genau, aber das ist ja auch
das ist die einzige Möglichkeit.
Ja, aber wenn du mal siehst, wie viel, also Custom-Software, wenn... Also, kann man sagen, ist auch eine Art von Support. Also ja. Software zu schreiben für irgendwelche Firmen, die ganz spezielle Anforderungen haben und so weiter und so fort. Das ist der Hauptmarkt für Software, wo Geld fließt. Natürlich kommt sofort, wenn man sagt, okay, proprietäre Software, was fällt einem ein? Windows, Office, Mac OS, Adobe. Ja, und dann hört es aber halt auch schon auf. Und wenn man mal guckt...
Mac hat ja auch nur die Zwischenschicht unbedingt.
Also es gibt schon einige Leute, die in der Softwareindustrie arbeiten und nicht bei Microsoft oder Adobe arbeiten.
Und wenn du so Glück hast, dass du bei Apple arbeitest und an, weiß nicht, iTerm oder wie, was ist, oder Colloquy oder Adium oder sowas, was hier, wenn die halt Customization brauchen oder sowas, dann programmierst du ja GPL. Das ist, also es gibt ja über Linux Committer Statistiken, von welchen Firmen die Leute Committing machen und sowas. Und ich meine, die meisten, die an Linux arbeiten, arbeiten ja für kommerzielle Firmen. Dass die aber jetzt für eine ganze Industrie sprechen, das stimmt einfach nicht.
Das stimmt aber insofern, dass man sagen kann,
ich meine, sogar Oracle
dass in dieser Welt sozusagen, in diesem Konstrukt durchaus Platz ist für kommerzielle Interessen, beziehungsweise für Selbstverwirklichung von Programmierern, dass die sagen, mit der Sache ihr Geld, also ihr Brot verdienen. Das stimmt auf jeden Fall, dass das geht. Natürlich wird es Konsequenzen haben, wenn man das jetzt weiterdenkt, wird für manche Geschäftsmodelle dann halt irgendwann kein Platz mehr sein. Aber das ist erstens natürlich in der Zukunft. Das interessiert halt Leute, die BSD-Lizenz vielleicht jetzt oder mit der BSD-Lizenz irgendwas pushen wollen, interessiert das nicht so.
Nee, ich meine, aber das Problem ist, du ignorierst ja den Hauptpunkt, den ich jetzt angebracht habe mit Haskell und Lisp. Es gibt keinen anderen Weg, Haskell und Lisp in die kommerzielle Welt zu pushen, ohne dass du BSD nutzt. Du kriegst mit GPL, kriegst du auch, weil ich meine, erstmal sind alles...
Ja, aber der Punkt ist, die GPL will ja natürlich auch gar nichts pushen. Also von daher ist es jetzt...
Ich meine, natürlich die Ideologen, wie Visionäre, wie man das auch nennen soll, die wollen natürlich irgendwas pushen.
Ja, ich sage nur, dass ja nicht, das... Also die GPL will nichts in irgendeinen kommerziellen Sektor reinpushen, sondern die GPL will den kommerziellen Sektor wegpushen. Und dadurch, dass
ja, er wollen keinen sie das Raum wirklich? Hat, also das ist ja nichts, was irgendwie im Dogma von der Free Software Foundation irgendwie drin ist.
Ja doch, so. Das ist ein direkter... Also ich würde so interpretieren, dass der... Also die Freiheiten, die dir da gewährt werden,
ja.
Die sind ja meistens nicht kompatibel mit sämtlichen kommerziellen
Interessen. Ja klar, mit sämtlichen auch nicht. Ich meine, die sind ja auch nicht mit sämtlichen freiheitslieblichen Dingen nicht kompatibel. Ich meine, genauso kannst du ja umgekehrt auch argumentieren, dass BSD eher frei ist als GPL. Aber vielleicht sollen wir noch mal kurz ein bisschen ein Lied machen und damit wir hier nicht ganz in einem Flame War ausbrechen. Was hast du dir vorgestellt, was wir da spielen?
Und zwar, wenn du jetzt das dritte machst, das ist von Ambidextrous und Makova und das Lied heißt In.
Das ist aber einfach. Ja gut, wir sind wieder da bei Def Radio 102,6. Abgeschlossen, gerade eben haben wir mit einer etwas hitzigeren Diskussion. Und zwar, ja, mein Standpunkt war natürlich, dass BSD eine valide Möglichkeit ist, gewisse Technologien, Programmiersprachen und sonstige Dinge in die kommerzielle Welt einzubringen. Und das hat natürlich einen Konflikt mit einem etwas größeren ideologischen Bild, dass man die GPL halt als allumfassende Super-Lizenz halt, dass ja alles verdrängt, alles andere. Deswegen hat das keinen wirklichen Platz mehr in der Zukunft. Ist das richtig so ungefähr?
Ja, schon. Ja, und okay. Man kann vielleicht auch noch sagen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht genau das Gleiche ist, also ist die BSD-Lizenz natürlich von den Interessen sehr nah an der GPL, würde ich sagen, und immer gern gesehen, also im Vergleich zu allem Kommerziellen natürlich. Ja.
Sie bauen halt eher auf das auf, dass wie ich dir, so du mir oder wie auch immer, also ist andersrum.
Da gab es noch eine diese interessante Fragestellung, so Sätze, die sich unterscheiden können, inwiefern mir die BSD-Lizenz die Freiheit gibt, den Code auch unter der GPL zu veröffentlichen. Also wenn ich schon Geld das verpacken darf und Geld draus machen darf, dann müsste ja genauso möglich sein, dass ich sage, okay, gib mir deinen Code, okay, danke, und jetzt ist es GPL-Code, zack.
Ja, also ich meine, das kannst du im Endeffekt nicht. Du kannst nicht einfach die Lizenz ändern. Also das steht ja auch drin, glaube ich. Genauso wie du kannst auch nicht mit dem Auto, also die normale benutzte BSD-3 Klausel-Lizenz sagt ja auch, du kannst mit meinem Namen keine Werbung machen. Ich meine, die frühere hat immer gesagt, wenn du Werbung machst, kannst du meinen Namen nutzen. Oder du musst meinen Namen nutzen. Deswegen gibt es ja ganz möglichen lustigen Geschichten, dass jemand ein großes T-Shirt gekauft hat mit DeadBSD und hat da die ganzen Contributor auf die Rückseite geschrieben. Das war gerade mal genug Platz, dass man den ganzen Namen auf einem ganz kleinen Font drauf hat. Aber normal generell ist eher, ich möchte gerne, dass du mit meinen Code halt deine Werbung machst. Also weil ich jetzt zum Beispiel, ich bin Superhacker XY, hab denen den Code geschrieben, der ist zwar toll, aber darfst damit keine Werbung machen, dass er toll ist. Weil ich dein Produkt nicht unbedingt gut finde, weil du kannst natürlich auch...
Okay, aber das, wie kollidiert das mit der GPL?
Es kollidiert gar nicht mit der GPL, nur das ist halt eine Klausel in der GPL nicht.
Ach so, das ist noch eine, das was du meinst, eine zusätzliche Einschränkung, die die GPL nicht toleriert, wenn noch mehr Einschränkungen da sind, außer denen, die sie selber hat.
Ja, also es ist jetzt nicht, es ist ja keine irgendwie, es ist nicht eine Einschränkung, ich weiß nicht, wie die das definieren, also es ist halt natürlich eine Einschränkung, aber die Einschränkung ist wahrscheinlich zu stark an dem Urheber, an dem Autor gekoppelt, als, ich meine, so Patente und so sind wahrscheinlich auf einer anderen Ebene. Ich weiß nur, dass die Free Software Foundation die BSD, modifizierte BSD-Lizenz, als akzeptierte Free Software-Lizenz ansieht.
Mhm.
Auch mit dieser Klausel, wo sie sagt, mach mir meinem Zeug keine Werbung.
Okay, also es namentlich ist es Free Software, aber sie ist nicht GPL-kompatibel.
Doch, sie ist GPL-kompatibel.
Okay.
Also da gibt es sogar ein lustiges Bild, wenn du auf die Free Software-Webseite gehst, fsf.org. Dann gibt es auch irgendwo ein Bild, wo man sehen kann, was ist alles mit Dings kompatibel. Wie zum Beispiel vorhin die Sache mit Apache Lizenz 2.0 ist nicht kompatibel mit GPL Version 2.0. Aber vielleicht, bevor wir noch ein bisschen ins Detail gehen mit den GPL Version 2 und warum es jetzt Version 3 geben musste, können wir vielleicht ganz kurz klar machen, dass wir reden, wenn wir über Free Software reden, dann reden wir echt schon über die FSF-Definition. Also 1999, glaube ich, war das da, ging es da darum, da hat dieser Eric S. Raymond oder so, hatte halt die OSI gegründet, die Open Source Initiative, ja. Und hat er als großen, hat er halt dieses Term Open Source halt definiert oder wie auch immer. Also ich meine, das war schon, kannte man schon, weil das war einer der Punkte, die halt...
Die haben den Begriff geschaffen da, glaube ich,
genau,
bei irgendeinem Treffen. Da ist der dann entstanden und die haben sich überlegt, wie nennen die das und sind dann mit dem Namen Open Source gekommen.
Genau, das war halt diese
neue... Und wichtig für uns ist das, also für mich ist es wichtig, weil das jetzt irgendwie zum Buzzword avanciert ist und alle Leute eigentlich den Unterschied zwischen Freisoftware und Open Source nicht mehr so genau kennen.
Ja. Ich meine, das ist einer der Gründe, warum Bridget Stormin auch nicht mehr so gerne mit Eric Kaffee trinken geht. Einfach nur, weil er hat halt das ganze Ding kompromittiert, was Bridget aufgebaut hat. Weil, wenn du halt im Endeffekt sagst, wir reduzieren, Open Source hat halt eine andere Definition als Free Software. Die, wenn du ganz klar, wenn du ganz genau auf die Definition guckst, dann ist es nicht so viel anders. Es hat halt eine andere, also die größte Kritik, die FSF, die Free Software Foundation, gegen der OSI übersagt, ist halt, dass dadurch, dass ihr Open Source als großes Wort genommen habt, als Marketing Buzzword genommen habt, ist eine andere Konnotation der Meinung davon gemeint. Also wenn ihr sagt, Open Source ist euch wichtig, dann denken Leute, okay, denen ist es nur wichtig, dass sie den Quellcode einsehen können, wie zum Beispiel bei einer Webseite. Wo man sieht, okay, auf Webseite, okay, hier ist der JavaScript und hier ist der HTML, das ist jetzt Open Source für mich. Aber wenn du frei nutzt, natürlich frei ist auch ein Wort, ist auch überladen, aber die meinen halt eher, dass, ja, wir meinen natürlich die Freiheiten, die wir sagen, also man darf es halt laufen lassen, man darf es halt ändern, man darf es wieder verteilen, man darf es auch jemand anderen geben, wie auch immer. Und da die halt, das ist halt im Endeffekt nur eine Wortklauberei oder wie auch immer man dazu sagt.
Ja, aber man muss sagen, es ist schon echt schwer, weil allein schon, gerade im Englischen, das Wort free natürlich auch, ja, frei, wo man nicht weiß, ist kostenlos oder frei, free as in freedom. Also
daher kommt ja der großartige Satz halt, free as in freedom und not free as in beer. Also frei Bier, ne? Freiheit und nicht frei Bier.
Ja, das wäre freeware zum Beispiel, wäre dann das freie Bier.
Genau.
Und free Software wäre eben GPL.
Deswegen ist es halt sehr wichtig, dass man nicht einfach nur guckt, ich will ein bisschen Freeware installieren, weil das ist halt nicht unbedingt das, was Richard meint. Du kannst halt nichts machen damit. Ja. Außer halt das Programm so nutzen, wie es halt da ist. Ich meine, und damit wir die Geschichte halt abrunden, dass du bist halt eher ideologisch, hatten wir auch schon mehrere Diskussionen, und ich sehe das halt ein bisschen pragmatischer. Ich habe ja auch meine Gründe, warum ich eigentlich mehr Free Software nutze, ist ja, ich finde die Software besser. Also, ich habe halt eine sehr, ich meine, und wenn sie nicht besser ist, nutze ich auch proprietäre Software.
Schon, da unterscheiden wir uns komplett, weil ich finde, die meiste Software, die ich benutze, ist, naja, die meisten, das stimmt nicht mehr ganz, die Tendenz geht anders, aber die Schlüsselsoftware, die ich benutze, glaube ich, ist schlechter, die ich benutze. Mhm. Aber ich benutze sie aus Überzeugung.
Ist ja vollkommen in Ordnung. Akzeptiere ich auch vollkommen. Ich sehe das halt ein bisschen anders, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Wenn jemand da noch ein bisschen weiter diskutieren möchte und irgendjemand von uns bashen möchte, kann er uns gerne anrufen. Wir haben noch ein bisschen Zeit.
Nein, nicht anrufen. Bitte ruft nicht an. Ihr würdet uns damit total ärgern.
Also die Nummer, unter die ihr nicht anrufen sollt, ist 0731 938 6299. Ansonsten könnt ihr noch 20 Minuten lang in den Chat kommen unter www.devradio.de. Ja, gut.
Ja, und was ist jetzt das Problem mit der Open-Source-Initiative?
Das Problem damit ist einfach nur, also das Problem, also die große Argumentation ist halt zwischen diesen Wörtern. Die einen nutzen halt Freiheit als Wort und die anderen sagen halt offen.
Aber was sagen die? Also ich meine, was ist die genaue Aussage von der Open Source? Weil also die verteilen ja auch so Stempel. Es gibt so ein kleines Logo, das ist ein Kreis mit einem Loch in der Mitte und unten ist wie so ein Kuchenstück rausgeschnitten. Und das Ganze in grün und das ist sozusagen das Open Source Logo.
Ja.
Das kann man sich auf seine Webseite packen oder irgendwie damit seine Software markieren und damit zeigen, das ist Open Source, so ähnlich über Creative Commons oder so. Das Problem ist aber nur, was wird damit genau verbunden? Das ist die Aussage. Open Source heißt?
Du kannst das verteilen, so wie bei der GPL im Endeffekt.
Okay, also man darf auf jeden Fall schon seinem Nachbarn mal helfen, in dem Fall, dass man es verteilt, eben wie du sagst.
Das Derived Works, wie bei der CC-Lizenz, ist auch da.
Man darf also auch die Sachen abändern.
Ja. Ich muss jetzt nur gucken mal ein bisschen.
Das ist ja bisher eigentlich schon ziemlich ähnlich im Vergleich zu freier Software.
Ja, also wenn man sich das Ding mal durchguckt, man kann halt auf opensource.org gehen. Also Source Code muss auch verfügbar sein. Das ist halt das, was so großartig bei denen hat.
Das ist der Schlüsselpunkt, ja.
Man darf es anscheinend nicht obfuscaten. Also obfuscaten ist halt, keine Ahnung, wenn jemand schon mal Perl gesehen hat, ne? Das darf man nicht machen. Also im Endeffekt, der Code muss halt lesbar sein. Du kannst natürlich, es gibt ja Programme, die obfuscaten. Also du kannst halt irgendwie ein Programm nehmen, dann den Quellcode durchradern lassen, der halt alles umstellt. Und im Endeffekt sieht das halt aus.
Der aber noch funktioniert hinterher.
Ja, genau.
Das total schrecklich
solange der Compiler oder der Interpreter das noch akzeptiert, ist es noch laufbar. Also du kannst den Code, genauso wie zum Beispiel Google macht das anscheinend.
Das habe ich nicht gewusst.
Aber wenn du mal Google guckst, ob die jetzt, ich meine, die obfuscaten halt aus einem anderen Grund als jemand, der was vertuschen möchte. Google obfuscated halt, also normalerweise hat man ja Variablennamen, die halt irgendwas bedeuten. Und die nutzen halt Variablennamen, die immer nur ein Zeichen sind, egal wie komplex der Programm ist. Aus dem Grund, weil Google halt so viel Traffic hat, dass es sich halt lohnt, dass man ein Wort, das 10 Bytes hat, auf ein Byte runterdrückt. Und deswegen, oder 7 Bit, oder wie auch immer. Also deswegen, also Google macht das halt aus dem Grund, weil das halt einfach nur, das kostet, die sparen halt Traffic dadurch, indem sie halt einfach nur die Bytes halt so klein wie möglich machen. Oder so viel, wenig Platz wie möglich halt verbrauchen lassen. Das ist ein Grund, warum man obfuscated. Ein anderes ist halt einfach nur, was zu zeigen, zu vertuschen halt.
Okay.
Also, Ruby hat da Projekte, die das machen und also, es gibt genug Sachen, wo man sehen kann, dass man da obfuscated.
Also aber man kann sagen, dass die Open-Source-Leute, die sind halt eher technisch interessiert und die sehen einfach den unglaublichen Mehrwert, dass man grundsätzlich in der Lage ist, den Code bereits zu haben. Also dass man nie irgendwie in eine Situation kommt, oh mein Gott, scheiße, jetzt habe ich hier ein Problem und ich kann es nicht fixen, weil ich habe den Source-Code einfach nicht. Dass sowas nicht mehr passiert, das ist der Vergangenheit angehört. Das verfechten die hauptsächlich, oder? Also auch eine recht pragmatische Sicht.
Ja, also... Und wie gesagt, diese Diskussion ist halt erstmal durch den Namen, die weil die anders sind, deswegen ist halt eine große Diskussion. Und anscheinend war mal, das muss ich jetzt aber leider nachlesen, weil das weiß ich jetzt gerade nicht, aber anscheinend hat die Open Source Initiative eine Lizenz angenommen, die Free Software Foundation nicht angenommen hat. Und das war, glaube ich, eine Microsoft-Lizenz. Nicht, dass irgendwie die Free Software irgendwie generell ein Bias gegen Microsoft hat sie bestimmt, aber sie haben trotzdem zum Beispiel die Microsoft Public License. Die haben sie zum Beispiel auch unter Free Software gestellt. Also weil das ist einfach nur, okay, das ist zwar von Microsoft, aber die vier Freiheiten, die wir hier definiert haben, die passen. Natürlich haben sie gesagt, nutzt diese Lizenz bitte nicht, weil wir haben diese exakte Lizenz eigentlich schon mal von der Apache Foundation. Deswegen, wir möchten halt auch gerne, dass die Lizenzen nicht fragmentieren. Also wir möchten halt nicht, dass wir 100.000 Lizenzen haben, sondern, ja, wenn wir vielleicht 10, na nicht mal 10, wenn wir 5 Lizenzen haben, die verschiedene Sachen machen, dann sind wir eigentlich schon zufrieden. Ich meine, nicht jeder muss seine eigene Lizenz unbedingt erfinden.
Der Vorteil ist ja auch, wenn man die GPL benutzt, dass es kompatibel untereinander ist, dass Projekte gegenseitig sich ergänzen können, ohne dass man da zu große Probleme bekommt. Und jetzt gibt es ja auch noch den Trend, die GPL ein bisschen allgemeintauglicher zu machen, indem man sie noch mit verschiedenen Attributen, auch so ähnlich wie bei Creative Commons, erweitern kann. Aber das erst seit der Version 3, so hätte ich das verstanden.
Ist das von der AGPL oder was?
Zum Beispiel. Ich glaube, es ist allgemein in der dritten Version dazugekommen, dass man viel mehr Exceptions und so weiter selbst definieren kann. Also das ist ein neues Feature, dass man selber noch was dranhängen kann, wenn man
möchte. Ja, also die LGPL, die gab es ja auch schon und sowas. Also die Version damals halt 2 und jetzt ist es halt Version 3. Was ich aber noch kurz ansprechen wollte, war jetzt, wo wir jetzt gerade von Lizenzfragmentierung reden. Ich meine, es gibt, ich habe mir ein paar Spaßlizenzen oder wir haben ein paar Spaßlizenzen rausgesucht, wie zum Beispiel die What the Fuck Programming Language. Und die hat nämlich auch nur einen Punkt, den du einhalten musst. Do whatever the fuck you want with it. Also es ist so eine Lizenz, die halt im Endeffekt, also macht nicht mal Warranty-Ausschluss. Also was deswegen hat sie auch Kritik bekommen. Also die ist technisch halt eine Free-Software-Lizenz, weil do whatever the fuck you want with it. Hat aber kein Copyleft und deswegen wahrscheinlich nicht, ist nicht GPL-kompatibel.
Und warum? Wenn du alles damit machen kannst, kannst du es auch unter einer neuen Lizenz veröffentlichen.
Stimmt. In der GPL. Stimmt, natürlich richtig. Na klar, dann ist es aber nicht mehr die WTF-PL-Lizenz. Dann ist es eine neue Lizenz.
Nee, dann nicht mehr, ja, richtig.
Ja. Ja gut, aber das ist dann die eine Variante. Dann ist was anderes, was lustig ist. Die kommt aus Dänemark. Be aware. Das heißt, wenn du Software nutzt von irgendwie Peter Hansen oder so und du triffst sie mal auf einer Konferenz oder woanders, dann musst du ihm Bier ausgeben. Das ist auch eine recht lustige Lizenz. Und die kommt aus Dänemark, soweit ich weiß. Die kommt
doch aus Dänemark. Da kannst du doch... Also sagen, hast du schon mal jemanden getroffen auf irgendeinem...
Also ich kenne diese BRW-Lizenz. Ich kenne sie nur von der Webseite von dem Typen, der sie gemacht hat. Ich habe sie noch nicht in der freien Wildbahn gesehen. Die WTF PL habe ich, glaube ich, schon mal gesehen in Wirklichkeit. Ansonsten gibt es noch was ich persönlich nicht schlecht finde, ist die Charityware. Die bekannteste Charityware ist, glaube ich, Vim, der Editor Vim. Und zwar heißt das, sie ist GPL-kompatibel mit den ganzen Freiheiten, die GPL halt beinhaltet. Aber sie sagt halt im Endeffekt, wenn du diese Software nutzt, dann würde ich dich gerne bitten, doch nicht mir Geld zu geben dafür, sondern doch das Geld irgendwie nach Zimbabwe zu spenden. Und kann man, glaube ich, sogar, wenn man auf :H Sponsoring eintippt, dann müsste man auch diese Information bekommen.
Entscheidet das Projekt, welches Charity-Projekt damit unterstützt wird, oder gibt es da so ein
Allgemeines? Also Vim ist jetzt, also Charity wäre wahrscheinlich auch nur so ein Mock. Also das ist jetzt wahrscheinlich, das ist jetzt nicht keine originelle oder keine große Koalition oder so, sondern eher Vim ist die einzige Software, die ich kenne, die Charityware macht. Und der Bram Molinar, der Typ, der Vim schreibt, der hat halt so ein persönliches Projekt in Zimbabwe im Laufen, wo er versucht, den Leuten Internetzugang zu geben. Und er war da auch schon ein paar Mal und macht das auch ganz gut und sowas. Und halt auch mit der Hilfe von der Community, weil er halt sagt, wenn ihr Vim gut findet, und Vim nutzen recht viele Menschen, schickt mir noch ein bisschen Geld, ich gebe das alles weiter an die Zimbabwe-Leute und dann gucken wir mal, was wir da erreichen mit Open Source oder mit freier Software. Also
das einzige Schlechte daran ist halt vielleicht, dass es jetzt nicht einheitlich ist. Aber ansonsten...
Ja. Also das ist definitiv eine lustige Art, halt mit seiner Freizeit, mit seiner Arbeit nicht in die eigene Tasche zu arbeiten, sondern halt zu sagen, ich möchte hier ein bisschen die Welt verbessern und das ist meine Art, das zu machen. Und ja, also Vim ist definitiv nicht schlecht, Editor. Ja? Und wenn man da mal lustig hat, oder wenn man das lustig findet, dann kann man ja mal gucken. Also :H Sponsoring, glaube ich, ist der Sponsor. Ja. Ja, dann sollen wir mal erzählen, wie das aussieht mit der GPL Version 2 und Version 3, oder?
Ja, also die 2, das ist eigentlich, ich glaube, die hat ziemlich lang gehalten.
Die 2 ist von 1991 oder 92.
Genau, und die wurde dann jetzt recht neulich, vor einem Jahr oder so, wurde die nochmal geupdatet, weil ein paar Sachen passiert sind, die nicht nötig gemacht haben, dass man die GPL anpasst, weil da sich ein paar Sachen entwickelt haben, wie zum Beispiel diese T-Boyization.
Ja.
Und es sind aber eben auch noch ein paar neue Features dazugekommen, wie dass man
also sich, das T-Boyization sollten wir definitiv erklären, finde ich. Weil T-Boyization ist ein Begriff, der kommt daher, dass du GPL-Software nimmst.
Das ist total fancy. Ist echt eine Lücke, die da ausgenutzt wird, einfach ganz
also dreist. Du baust Customized Hardware, schmeißt darauf GPL-Software und machst dann und baust im Endeffekt Signierung ein. Dass du halt sagen kannst, Leute, hier ist der Quellcode, aber damit ihr damit ihr den Code im Endeffekt ausführen könnt auf der Maschine, müssen wir das Zeug signieren. Was im Endeffekt heißt, hier, wir haben die Lizenz genommen, wir halten sie ein, weil hier ist der Quellcode, aber wir halten nicht die vier Cornerstones der Lizenz halt ein, weil die heißt ja, du sollst Möglichkeit haben, das zu ändern, zu verbessern und all sowas. Und das wird dir halt weggenommen, indem du halt signieren musst, weil signieren kannst du nur mit dem Key, den die Firma hat, die das diese Hardware verkauft hat. Ich meine, Tivo ist halt dieses Videoaufnahmezeug.
Ja, genau, kann man vielleicht ganz, damit man da ein Bild hat. Das ist wie so ein.
Das ist eine kleine Fernsehbox, die Nachrichten aufnehmen kann. Aufnimmt, ja. Ja, genau. Und
das da ist halt irgendein Linux drauf, nehme ich
an. Ja, genau. Das ist halt basierend auf Linux und unter Linux halt GPL ist, Version 2. Wer Linux, GPL Version or any version later, würde es nicht klappen. Also das ist jetzt mein Verständnis, weil Version Later würde heißen, dass ich kann sagen, okay, ich habe das gekauft von euch, ich möchte aber gerne, dass ihr das als GPL Version 3 haben, weil das ist halt eine Option, die habe, also at my wish kann ich halt sagen Version 3. Deswegen müssen die halt diese Sachen halt freilegen.
Aber das ist halt auch ein Grund, weshalb es so ein bisschen, denke ich, Zoff gibt mit Linux, im Linux-Kernel und GNU-Software im Allgemeinen. Dass es halt ziemlich schade ist, wenn man so eine Bewegung hat und da zieht halt so ein ganz großer Teil vom Betriebssystem zieht da nicht mit, dass da Richard Stallman schon ein bisschen ja, angepisst ist, dass man da nicht so an einem Strang zieht.
Ja. Also gerade im Chat hat er gesagt, ändern darf man das schon, du darfst es nur nicht für Hardware laufen lassen. Wenn ich nicht ganz klar mich ausgedrückt hatte, was ich meine ist, du kriegst den Quellcode, du kannst ihn ändern, du kannst ihn nur nicht aufspielen, weil die Software halt signieren werden muss von der Firma.
Wahrscheinlich kannst du ihn auch aufspielen, nur du kannst ihn nicht mehr ausführen, ja, genau, weil irgendein Mechanismus da ist, ist es genau der Code, so wie ich ihn will und nicht jemand anders. Und wenn es was anderes ist, wenn du dann eine neue fancy Funktion dabei hast, dann sagt er, ups, das ist ja was anderes und dann fährt das Ding runter und es ist aus oder so.
Genauso wie ich neulich.
Ist der Witz natürlich weg.
Genauso wie ich neulich mit jemandem gesprochen hatte, der. Ich meine, das vorhin mit iPhone, das war jetzt zwar ein Scherz, aber iPhone kam jetzt raus und Apple App Store heißt das, glaube ich. Wo man halt. Apple ist im Endeffekt der einzige Distributeur für das iPhone. Von richtiger Hardware. Ich meine, du kannst natürlich Webseiten bauen, die nur fürs iPhone gemacht sind. Aber wenn du Software schreibst mit dem SDK, ist Apple halt der Distributeur. Und das heißt halt, und die müssen halt, die halten halt nicht die GPL-Lizenz ein, weil die sagen halt, das, worauf wir Bocken haben, das verkaufen wir auch. Und dann gibt es halt Leute, die sagen, ja, aber dann mache ich einfach den Code trotzdem freigeben. Und dann meine Idee ist halt, wenn die jetzt machen und die sagen GPL Version 3, dann könnte ich sie eigentlich im Endeffekt verklagen, oder? Weil die erlauben mir nicht mehr, weil GPL sagt halt, Version 3 sagt halt, hier sind die Steps, die du machen musst, damit du meine Software auf dem Gerät laufen lassen kannst. Du musst jetzt im Endeffekt Installation oder Configuration Steps mitfügen, wenn sie nicht genau, klar sind.
GPL versucht es ja aus User-Sicht gewisse Freiheiten einfach zu verfechten, also auf jeden Fall vorauszusetzen, egal unter welchen Umständen. Und das wäre da, glaube ich, ein Teil davon, dass du deine Hardware halt so bauen musst, dass die Software halt auch zu benutzen ist, so wie du es möchtest.
Und da Apple App Store halt jetzt der Zwischendistributor ist, wird das halt einfach nicht mehr möglich sein, dass man halt einfach nur sagt, ja, hier ist meine GPL-Software für das Apple iPhone, weil du bist nicht mehr Distributor, es ist jetzt Apple und Apple hält sich nicht dran und dann ist es einfach nicht möglich, freie Software auf dem iPhone zu spielen.
Okay, das war Tivoization. Was wir aber auch noch ansprechen sollten, ist die Affero GPL.
Ja. Willst du das anreißen kurz?
Ja, das ist einfach, um dem Trend irgendwie nachzukommen, dass immer mehr Applikationen jetzt ins Netz wandern. Also, dass man sowas wie Gmail benutzt anstatt von Thunderbird oder es gibt jetzt auch so Word-Processors und so Excel-mäßige Programme und so, die man alle über Webseiten steuern kann. Läuft das natürlich alles aus der Macht von der GPL, weil das einzige Programm, was man eigentlich ja nur benutzt, ist ja der Browser. Und wenn da drin jetzt irgendein anderes Programm benutzt wird, dann greift da drin überhaupt, also lizenztechnisch überhaupt nichts mehr, was mit der GPL eigentlich zu tun hat. Ja. Da fängt eben die Affero GPL an und das ist eine Lizenz, die man benutzen kann für serverseitige Software. Also das Programm, das was vom Server läuft und eben diese Web-Applikationen anbietet, die kann unter diese Lizenz gestellt werden. Und daraus ergibt sich dann die Konsequenz, dass der Betreiber vom Server sich bereit erklärt, den Softwarecode, der gerade im Einsatz ist, also den man gerade im Begriff ist zu nutzen, auch auf dem Server bereitgestellt wird und somit die Transparenz da ist, dass man wenigstens weiß oder sieht, was da auf dem Server passiert und den Code halt natürlich auch unter der GPL hat und so weiter. Was ich da jetzt auch letztens gehört habe, ist...
Also die Affero GPL ist de facto die GPL plus die Klausel, dass wenn du Netzwerkprotokolle sprichst oder Netzwerk, also kein Stillleben bist, sondern einfach Netzwerk kannst, dann hält halt diese Klausel, dass man halt den Code auch freigeben muss, wenn man das halt nutzt.
Genau, und jetzt habe ich letztens gehört, dass da eine ganz witzige Sache noch am Laufen ist. Die hatten geplant, dass man in dem Browser eine Funktionalität einbaut, um den, den Source Code von der Seite runterzuladen und mit sozusagen quercheckt mit einem Zustand von der Software, wie man ihn gutheißen kann. Also das heißt, dass man natürlich ist da noch viel möglich, aber man hat da so einen Check, ob die Software sozusagen koscher ist, die da aufgespielt ist, oder ob die mir gefällt. Weil das ist ja eigentlich so ein bisschen das Problem. Man könnte ja immer noch jeden Scheiß auf der Webseite laufen.
Ja, aber lassen. solange das halt nicht...
einen anderen Source-Code einfach hinstellen.
Ja, aber solange es halt kein DRM gezwungenes ist, kann es halt immer faken.
Ja.
Also es ist halt schon theoretisch
kaputt. Aber man fängt kaputt, schon an, sich da Gedanken zu machen. Das finde ich ganz, ganz interessant.
Und die Idee, warum sie das natürlich gemacht haben, ist natürlich, weil sie haben mal halt diese vier Punkte, die sie sagen, und die sehen halt momentan, wie Firmen wie Google oder Twitter oder wo auch immer, arbeiten halt alle auf freien Software Stacks, also LAMP oder was man immer halt so hat normalerweise, also Linux, Apache, MySQL oder Postgres, was auch immer. Und darauf bauen sie halt, niemand mehr fängt, keine Ahnung, 90% Arbeit, die man hat für so ein Projekt, nehmen sie halt einfach nur von der freien Software-Community, bauen halt ihren kleinen bisschen proprietäres Zeug oben drauf und haben im Endeffekt eine super tolle Sache geschaffen. Aber all das, worauf sie mir aufbauen, greift für sie halt nicht. Deswegen soll man halt nicht GPL sehen als großartige Schweine oder sowas, die halt irgendwie versuchen haben, jetzt wir müssen unbedingt unsere Ideologie weiter vertreten, sondern wir haben hier unsere vier Cornerstones und die müssen wir halt verteidigen, bis es nicht mehr geht. Und es kommen halt immer diese neuen Arten, wie man sie halt umgeht. Ich meine, ein paar Patentsachen waren jetzt neu.
Ich glaube, da ist schon die Bereitschaft auch da, diese vier Cornerstones irgendwie zu erweitern und so weiter. Also das, ich glaube,
also
das ist schon die Ideologie, die einfach immer, also der Technik hinterherläuft, und wenn morgen in weiß Gott was irgendwie...
Ich sehe sie aber nicht als... Wird. Nee, sie haben ja die vier Punkte nicht verändert. Ja. Sie antworten nur auf die Möglichkeiten, wie man sie jetzt genau umgeht. Ja. Also deswegen... Aber wie gesagt, ich bin ja eigentlich normalerweise Fan davon. Ich meine, ich finde ja so Emacs und so von der Free Software Foundation echt geil. Aber ja, ich glaube, wir müssen jetzt aber langsam aufhören, weil jetzt ist nämlich die Stunde geschlagen.
Okay, aber statt dass wir jetzt FreeShift anmachen, können wir noch ein Lied
reinmachen.
Okay,
dann machen wir noch ein Lied. Und dann sagen wir schon mal Tschüss, oder was?
Und da kann ich auch noch kurz sagen, die ganzen Lizenzen, die wir heute benutzt haben für die ganzen Lieder, das war BY-NC-ND, das heißt Namensnennung ist notwendig. Man darf keinen kommerziellen Nutzen draus ziehen und keine abgeleiteten Werke draus machen. Und so auch das letzte Lied, das ist von Moose Frog und heißt Strange Tree.
Ja gut, bevor wir uns aber auf Wiedersehen sagen, wollte ich nur mal sagen, dass nächste Woche gibt es das Thema Kunstsprachen. Da geht es um Sprachen wie Klingonisch oder die Elfensprache aus Lord of the Rings oder Elfensprache.
Oh ja, stimmt, die haben sogar eine eigene Schrift.
Also da geht es anscheinend richtig ab. Wer das halten. Ansonsten könnt ihr alle natürlich zum CCC Ulm kommen. Wir sind natürlich jeden Montag beim Café Einstein, das ist oben an der Uni. Informationen findet ihr auf ulm.ccc.de. Da gibt es Wegbeschreibungen, da gibt es auch eine sehr schwer zu verstehende Karte. Aber das kriegt ihr schnell hin. Ansonsten könnt ihr auch uns auf die Mailingliste schreiben und sagen, ihr wollt gerne vorbeikommen und ihr schafft es nicht, weil dann sind wir auch gerne bereit, mit euch Bus zu fahren oder wie auch immer. Auf jeden Fall danke für die Sendung, fürs Zuhören und viel Spaß.
Free Software Rocks!
Genau.